Hallo Welt! Diese Woche haben wir ein Themengemisch aus Rassismuskritik, dem Zweiten Weltkrieg, The Last Guardian und verwerflichen Praktiken im Spielejournalismus. Das ist der Pixeldiskurs Podcast, Episode 45 mit Tobias Klöß und Stefan Simond. Ihr hört uns jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und sämtlichen Podcast-Services. Tobi, die Mikrofone rollen wieder. Sie laufen heiß. Der Pixeldiskurs-Podcast ist online.
Ja, wir sind wieder auf unserem Landhaus unterwegs. Ihr habt ja letzte Woche schon ein paar unserer Gebäudeelemente kennengelernt, unseren Ausschau, auf dem wir unsere Hörerkommentare anhören.
Da müssen wir später auch nochmal hin.
Tauben. Genau, da müssen wir nachher wieder hochklettern, das Workout für das Wochenende. Und heute haben wir uns hier auf dem Tennisplatz ein bisschen getroffen, um ein paar Bälle zu schlagen. So, das war genug des Sportes.
Genug des Sportes, kommen wir doch zu den digitalen Spielen. Und zwar haben wir unseren Vote laufen gehabt in den letzten Wochen zur Episode Nummer 50. Die wann stattfindet genau? Weißt du das schon?
Ja, ich weiß es. Ich gucke kurz in unser Trello.
Irgendwann Juni.
Wir sind von Trello gespeichert. Trello ist eine tolle Plattform, um
Ende Juni irgendwann
in Teams zusammenzuarbeiten, wo wir nämlich unsere ganzen Episoden auflisten. Das ist schön, dass ich euch das erzähle. Ihr könnt euch das nämlich nicht anschauen. Wobei ich auch schon mal überlegen war, ob wir unser Trello also nicht öffentlich machen, sondern, also doch schon, aber in einem bestimmten Bereich, also nicht komplett, aber so ein kleines Stück davon öffentlich schalten, sodass die Leute so ein bisschen sehen, was wir geplant haben oder vielleicht dann da an der Stelle auch Ideen einbringen können. Das gibt es nicht bei manchen anderen Plattformen so, dass die Leute dann abstimmen können und so weiter oder halt Kommentare schreiben und einfach so ein bisschen den Planungsprozess auch mitbekommt, was natürlich den Nachteil hat, dass wir die Hosen runterlassen.
Das wäre natürlich ganz schrecklich. Sag es mal, wann Episode 50 ist. Da unten sieht man schon so ein Party-Flyer.
Genau, da ist ein Party-Flyer mit Super Mario. Am 10. Juni ist die Episode 50, beziehungsweise nehmen wir sie da auf. Ich muss mal gucken, weil die Episode kommt ja an dem Sonntag dann raus. Hättest du mich das vorher gefragt, hätte ich mir das aufgeschrieben.
Ja, also irgendwie dann, ne?
Ja, am 11. Juni.
Am 11. Juni. Und ihr, liebe Leute da draußen, habt abgestimmt bezüglich des Formates. Hiermit endet jetzt die Abstimmung für die Episode 50. Es gab drei Optionen zur Verfügung. Ich fange mal von unten an. Das Call-In-Format, bei dem ihr hättet anrufen können. Dafür haben 15% gestimmt. Für einen Live-Podcast vor Publikum in Marburg haben 23% gestimmt. Und gewonnen hat Ask Us Anything, 62% der Stimmen. Das heißt also, liebe Leute da draußen, wir werden uns am 11. Juni, beziehungsweise in der Woche werden wir es wahrscheinlich so machen, dass wir dann irgendwie auf pixeldiskurs.de einen Post veröffentlichen und da könnt ihr dann einfach eure Fragen loswerden, Fragen, die fachliche Dinge betreffen, unsere Interessen, uns persönlich, Pixeldiskurs, Spielejournalismus, Game Studies, alles Mögliche. Ihr könnt uns alles fragen, was ihr wollt. Ask us anything.
Wir werden nur nicht alles beantworten.
Wie
ist deine Schuhgröße? Was ist deine Lieblingsschokolade?
Ich bezweifle, dass unsere Hörerinnen und Hörer dergleichen Fragen.
Ich würde es lustig finden.
Erzähl mir doch mal lieber von deiner Spielewoche.
Magst du Bratwurst?
Erzähl mir mal lieber von deiner Spielewoche als von irgendeiner Bratwurst.
Ich mag gar keine Bratwurst, ich bin ja Veganer.
Vegane Bratwurst.
Ich habe diese Woche weiter ein bisschen Assassin's Creed gespielt, Syndicate im Zen-Modus. Den gibt es nur bei Tobi, der bedeutet nämlich, dass er einfach rumläuft und nichts tut oder was tut, worauf er gerade Bock hat. So, ich schwebe da ein bisschen durch die Welt des Londons, von der Stadt London und mache eigentlich das, worauf ich gerade Bock habe, aber treibt die eigentliche Geschichte nicht wirklich weit voran und auch die Hauptmission. Das ist relativ unspektakulär. Was ich diese Woche aber auch getan habe, ist nämlich im PlayStation Sale, war nämlich reduziert, Star Wars Battlefront.
Ich wusste gar nicht, dass du überhaupt Online-Spiele spielst.
Tue ich nicht.
Aber Battlefront
ist ein Online-Spiel.
Ja.
Ja, aber tue ich nicht, denn folgendes Problem, also Erstens, zur Erklärung, tue ich nicht. Vorher habe ich das nicht getan. Ich habe mal, glaube ich, irgendwann einen Multiplayer von irgendwas mal ausprobiert und ich habe mal ein bisschen damals in den anfänglichen 2000ern Counter-Strike gespielt online und ich habe mal World of Warcraft ausprobiert. Das fand ich doof. Aber ich bin ein großer Star-Wars-Fan, schon seit Kindheit. Und dann hatte ich Bock auf Star Wars Battlefront, hab's mir gekauft, schön reduziert, habe ich mir gedacht, ah, das kannst du mal machen. Und dann konnte ich es erstmal nicht runterladen. Strike Nummer 1. Weil, ich war so schlau, ich habe vorher noch jede Menge Sachen installiert, die ich über meinen PS Plus-Account bekommen habe, weil ja der Monatswechsel war. Da waren nämlich auch ganz spannende Sachen mit dabei.
Die musst du aber gar nicht installieren, weißt du das? Du musst die nur, wenn du die bei PS Plus bekommst, im Store,
musst du nur kaufen. Ja, aber ich wollte sie ja schon runterladen, weil ich sie auch spielen wollte. Ah, weil ich ja gucken wollte, lohnt sich das halt irgendwie weiter im Blick zu halten. Und ich habe das halt einfach installiert. Aber darum geht's ja nicht. Sondern Strike Nummer 1, Festplatte zu voll.
Ich erstmal Sachen, die müssen wir erstmal schaffen, die Festplatte von der PS4 voll zu kriegen. Muss noch ein bisschen was löschen.
Ja, habe ich dann auch getan. Und dann Strike Nummer 2, Download, ist natürlich riesig. Hat irgendwie 2 Stunden gedauert. Wir müssen uns also vorstellen, es ist schon irgendwie 12 Uhr nachts. Tobi wollte eigentlich ab 19 eine Runde was zocken. Dann die absolute Ernüchterung, nachdem ich dachte, jetzt ist es runtergeladen, noch 111 Sekunden. Oh, jetzt wieder 4, jetzt wieder 111. Oh, jetzt ist es runtergeladen, jetzt kannst du es installieren. Und dann denke ich so, okay, das wird jetzt auch nochmal dauern. Und dann ging der Installationsbalken so von links nach rechts in so einem Wusch. Und ich war so, oh, das ging jetzt aber schnell. Das hat sich aber jetzt aber gelohnt, das runterzuladen. Die Installation ist ja anscheinend super programmiert. Ja, und dann kann man, jetzt kommt's, das Spiel starten. Aber nur, damit sich es weiter installiert. Das heißt, die PlayStation sagt dir, Star Wars Battlefront ist jetzt verfügbar. Und du fängst mit so einer kleinen Mission mit Darth Vader an und unten steht dann halt irgendwie, Spiel wird installiert. Und ich dachte dann halt so, okay, das ist so ein typisches Ding, von wegen ein Viertel von dem Spiel ist installiert. Du kannst erstmal zu einer bestimmten Ecke halt spielen und währenddessen wird der Rest noch installiert. Es ist aber so, dass sich die Leute von Star Wars Battlefront überlegt haben, dass es ein Minispiel mit, also eine abgespeckte Version quasi des eigentlichen Spiels gegen NPCs gibt, wo man Darth Vader ist, auf der Hot-Mission, also im Planeten Hot, das ist diese Eisszene gewesen, falls du dich erinnerst, Stefan, und darfst halt rumlaufen und Rebellen abschlachten, weil du bist nämlich auch Imber. Ich habe das irgendwann mal ausprobiert, dass ich einfach stehen geblieben bin und es kommen die ganze Zeit die Blasterschüsse auf mich und ich sterbe halt nicht. Und das ist auch für 5 Minuten ganz lustig als Minispiel, um dir die Installationszeit zu verkürzen. Aber ab der Stunde und ab dem Punkt, wo der Counter auf 99 plus stand, wie viele Rebellen ich schon getötet habe. Und die kommen ja auch als nach. Das heißt, der Witz ist, du kommst aus dieser Hotstation, kommst du nicht mehr raus. Das heißt, die ist eigentlich abgeschlossen. Und es kommen trotzdem immer wieder neue Rebellen auf dich zu, die ja eigentlich in der Geschichte von Star Wars vor dem Imperium flüchten und weg sind. Ich dachte mir dann halt irgendwie nach einer Stunde Spielen von diesem Minispiel, das kann doch nicht sein, da ist doch irgendwie ein Fehler. Ich muss mal gucken, irgendwo ist da wieder von meiner Seite aus, genauso wie mit der Installation, habe ich irgendwas nicht mitbedacht. Habe ich in den Forum geguckt und irgendwer meinte so, ja, ich bin jetzt bei 40 Minuten oder bei mir hat es 20 Minuten gedauert. Und dann hatte ich einen Post, wo stand, Dude, I'm on my second day of installing. Und ich war so.
Die Installation als Lebenserfahrung.
Ich bin jetzt aber tatsächlich auch so eine Person. Ich bin nämlich jetzt auch bei meinem zweiten Tag an Installation. Also es installiert jetzt nicht, während ich nicht da bin. Im Sinne von, es dauert jetzt schon 2 Tage. Aber wenn ich die PlayStation jetzt heute Abend wieder anmache.
Dann geht's weiter.
Und ich hatte es auch mal probiert, ob es was hilft, wenn man es in den Standby schickt, aber ich glaube, man muss tatsächlich das Spiel starten in diese Mini-Episode rein. Ich habe es halt tatsächlich irgendwann so gemacht, dass ich den Ton ausgemacht habe, Darth Vader in so eine Ecke gestellt habe, wie so ein Kind, was sich falsch benommen hat. Also würde ich jetzt nie machen als Pädagoge, aber man kennt dieses Klischee. Mit so einer Eselskappe stand Darth Vader in der Ecke und hat die Wand angestarrt.
Können wir ganz kurz sprechen? Erstmal über den ersten Punkt, nämlich über die Festplattenverwaltung auf der PS4. Ich weiß nämlich nicht,
wie... Ja, können wir machen, wenn du darauf eingehen willst.
Ich bin ja so ein Mensch, der die Ordnung dann sehr liebt. Gerade irgendwie so, ne, auf irgendwie Desktop und auch auf der PS4-Festplatte. Und deshalb mache ich das immer so, dass ich habe nur die Sachen installiert, die ich tatsächlich spiele. Und sobald ich ein Spiel abgeschlossen habe, deinstalliere ich es sofort, wenn ich weiß, irgendwie, ich habe es jetzt platiniert oder ich werde es jetzt in absehbarer Zeit erstmal nicht mehr spielen. Und dadurch, ich habe neulich mal geschaut, obwohl ich ziemlich viele Videos auch aufgenommen habe, die nehmen natürlich auch ziemlich viel Platz ein, vor allem wenn man den Timer der PS4 auf 60 Minuten stellt, den Aufnahmetimer, habe ich, glaube ich, nicht mal die Hälfte des Festplattenplatzes belegt. Weil ich immer direkt alles deinstalliere und es ist ja so, in der Regel hat man ja doch eine schnelle Internetverbindung verfügbar. Und wenn ich dann irgendwie weiß, hey, ich will jetzt irgendwie was Neues anfangen oder ich will nochmal zu irgendwas Altem zurück, dann starte ich den Download, schicke die PS4 in den Rest-Mode und dann schläft sie sozusagen. Und währenddessen zieht es den Download und dann ist irgendwie eine Stunde später oder so, ist es dann da.
Ja, ich bin da anders. Ich habe gerne Dinge direkt verfügbar und habe dann keine Zeit und keine Lust, die Sachen, also sowas dann zu tun im Sinne von, ich starte es erst, aber wer den Podcast aufmerksam gelauscht hat, weiß ja auch, dass meine PlayStation bei meiner Freundin steht, also meine PlayStation 4 steht bei ihr, weil sie damit auch Let's Playt unter anderem und weil wir uns das Ding halt teilen. Und meine PlayStation 3 steht bei mir zu Hause, die ich aber eigentlich nicht mehr benutze, hauptsächlich. Vielleicht tue ich die irgendwann nochmal entmotten, aber jedenfalls ist da aber halt das Ding, ich habe eher Angst, Dinge zu löschen, auch aufgrund der Tatsache, dass da eventuell Spielstände von ihr mit dabei sind oder dass da irgendwas mit dabei ist, was sie halt noch spielen will für ihr Let's Play, also noch nicht abgeschlossen hat und so weiter. Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtiger und auch insgesamt war ich jetzt bei der Deinstallation von den Spielen, die ich ja selber quasi auf der PlayStation 4 habe, vorsichtig, weil mir erst noch nicht klar war, ob die Spielstände damit gleichzeitig auch gelöscht werden.
Also die Spielstände sind separat. Du kannst sogar auch im Menü sehen, da gibt es die bei der bei den Einstellungen
ja, gibt es
Save Game Data. Save Game Data heißt es, glaube ich, oder so. Und da sind dann alle Spielstände separat. Also du kannst alles deinstallieren. Wenn du es wieder installierst, hast du den Spielstand noch verfügbar.
Ja.
Wenn du PS Plus hast übrigens, kannst du auch, was ich jetzt neulich für diese Spielen ist Macht-Veranstaltung, die wir mit dem Game Studies-Kolloquium gemacht haben. Das wisst ihr da draußen nicht, liebe Leute. Aber letzte Woche gab es eine Diskussionsveranstaltung, eine öffentliche, zum Thema Spielen ist Macht. Und da habe ich auch meinen GTA 5-Spielstand mitgebracht. Habe das erste Mal ausprobiert. Das funktioniert gut. Du kannst einfach, wenn du PS Plus hast, werden alle deine Spielstände ja automatisch in die Cloud hochgeladen. Mhm. Und du kannst dann einfach, wenn du dich auf einer neuen PS4 einloggst, einfach dann mit deinem Account einloggen. Und dann sind die Spielstände verfügbar. Dann kannst du einfach die runterziehen wieder.
Das wusste ich auch noch nicht.
Das ist praktisch. Ziemlich gut. Das
also, weil dann ist ja auch, wenn meine PlayStation kaputt ist oder sonst wie, meine kompletten Spielstände nicht alle weg.
Eben.
Ist ja auch nett.
Das ist ein Problem zum Beispiel bei der Nintendo Switch. Da sind nämlich die Spielstände nur auf dieser einen Konsole verfügbar und sind daran gebunden. Kannst sie auch nicht irgendwie auf ein externes Medium ziehen. Das heißt also, wenn deine Nintendo Switch irgendwie kaputt geht oder gestohlen wird oder was auch immer, sind deine Spielstände auch alle futsch.
Das ist relativ bescheuert.
Das ist ziemlich bescheuert.
Ich war damals schon davon genervt, als ich dachte, ich würde meinen PSN-Account nicht mehr verfügbar haben, weil ich das Passwort vergessen habe. Aber das habe ich tatsächlich geschafft, weil ich es eigentlich schön fand, diesen Account dann mitzunehmen zur PS4 und hoffentlich dann eines Tages auf die PS5. Weil das ja auch so ein bisschen mit den ganzen Trophäen und den was da sonst noch so alles mit dabei ist, so ein bisschen die digitale Identität ist. Ist auch nochmal ein spannendes Thema.
Auch ich finde generell auch also Installationsbildschirme und oder also die Funktionsweise von Installationen und wie man versucht, die Wartezeit zu versüßen, finde ich ziemlich interessant, weil ich musste bei dem Minispiel, von dem du gerade erzähltest, es gibt ja einige Titel, die sowas oder sowas in der Art machen, denken an Heavy Rain, wo ich damals total geflasht war, als ich Heavy Rain kam gerade raus, war PS3-Zeit, ja, das ist dann auf Disc. Und dann hat man die Disc eingelegt und dann folgte erstmal ein ziemlich langer Installationsvorgang, währenddessen man eine Origami-Figur faltete. Da lag nämlich so ein Origami-Ding bei. Und dann waren dann so auf dem Screen, wurden dir dann während der Installation die Anweisungen angezeigt. Und dann hast du so einen kleinen.
Ach, analog hast du den.
Genau, du hast analog so einen Origami-Schwan.
Physikalisch, oder sowas. Nicht im Spiel, sondern.
Genau.
Das war dann noch eine
analog. Cool. Und dann konnte man sich dann, hat man dann selber zusammengefaltet und dann konnte man sich da so einen Origami-Schwan in den Schrank stellen.
Ja. Ich dachte als allererstes an Dragon Ball. Da muss man. Gibt es so. Ich glaube, in einem Screen muss man Liegestütze machen und in einem anderen muss man ganz viele. So asiatischen Nudeln futtern und dann türmen sich so diese Schüsselchen an der Seite auf und dann kannst du quasi ganz oft X drücken und so und dann hast du am Ende ganz viel. Und bei Final Fantasy, das war kein Ladebildschirm, aber das war im weitesten Sinne die, also die Zwischensequenz gab's, also Final
Fantasy. Welchem jetzt?
Ja, warte. 8 mit Squall.
Das gab's sogar keinen Installationsvorgang.
Nein, aber pass auf, das, was ich meine, ist nochmal was anderes, nämlich bei der Einsatz von den Guardian Forces konntest du, wenn du das eingestellt hast, konntest du auch X drücken und während quasi die Sequenz ablief, das Video, wie die eingesetzt werden, weil da machst du ja nichts mehr, die laufen ja von alleine ab, konntest du die Stärke des der eingesetzten Kraft quasi erhöhen.
Mit den Guardian Forces ging das auch?
Ja.
Ich weiß noch, dass es bei Final Fantasy VIII nämlich auch so war, dass du, das war so ein kleiner Funken des Realtime-Kampfes, wenn Squall, wenn du angegriffen hast mit diesem Pistolenschwert, Gunblade, dann konnte man, wenn man im richtigen Moment X gedrückt hat, während man den Gegner getroffen hat, irgendwie so einen Critical Hit machen.
Ja, genau.
Extra Schaden machen. Fand ich immer ein bisschen doof, weil dieser Zeitpunkt immer ein bisschen unklar war und weil es ja eigentlich ein rundenbasiertes System ist, da brauche ich nicht noch irgendwelche Reaktionstests dann so mittendrin. Aber ja, Final Fantasy X gab es auch wieder mit den mit diesen Spezialattacken, wo man dann schnell irgendwelche Tastenkombinationen eingeben musste.
Und wer das auch am Anfang, fand ich, relativ gut gelöst hat mit Ladebildschirm, war Assassin's Creed mit dem Animus, weil du hast ja immer diese Sequenzen, wo du
konnte man rumlaufen.
Ne? Genau, konnte man rumlaufen und du konntest auch die Attacken üben, was sie bei, ich weiß nicht, ob sie es bei Unity auch schon rausgeschmissen haben, aber was sie bei Syndicate komplett rausgeschmissen haben, da kannst du quasi nur noch rumlaufen und ich glaube ein bisschen hüpfen. Du konntest bei Brotherhood konntest du tatsächlich die, also die verschiedenen Tasten und so weiter ausprobieren und gucken, was ist, Schwert ziehen, hüpfen und so weiter. Das war schon relativ cool. Und jetzt ist es halt einfach nur dieser Animus-Bildschirm, das hätten sie sich dann auch sparen können. Dann kann man halt ein bisschen rumlaufen.
Also ich möchte auch noch, ich möchte von einer tragischen Erfahrung erzählen in meiner letzten Spielewoche. Und zwar habe ich The Last Guardian angefangen. Ein Titel, auf den ich mich schon sehr lange freute. Ich verwende mal bewusst hier die Vergangenheitsform, denn als The Last Guardian, ich glaube irgendwie 2008 oder sowas, irgendwie vor 10 Jahren, als es angekündigt wurde, war ich total gehypt, denn ich habe Ico und Shadow of the Colossus sehr geliebt. Shadow of the Colossus, ein Titel, der auch den Stefanischen Meisterwerk-Stempel bekommt.
An dieser Stelle werde ich wieder kleine Diamanten
leihen. Diamanten. Ja, immer wenn Stefan dann den Stefan Simons Meisterwerkstempel der zeitgenössischen Kunst verleiht.
Ja, ich habe ja diesen Inhalt gebaut und dann fand ich das lustig, das nochmal schön zu markieren mit einem Diamanten.
Und jetzt habe ich The Last Guardian angefangen. The Last Guardian, 10 Jahre Entwicklungszeit. Die ersten 3 Jahre habe ich mich noch drauf gefreut. Und dann ist es ja verschoben worden, ist verschwunden. Es gab da irgendwelche Probleme, ich wüsste zu gerne, was da hinter den Kulissen vorging. Weil man auch am fertigen Spiel jetzt sieht.
Ich stell mir gerade so ein unaufgeräumtes Büro vor, wo irgendwie so eine CD liegt mit The Last Guardian Final Edition mit so einem Edding einfach nur so auf so eine gebrannte DVD geschrieben und irgendwie so ein Typ kommt abends nochmal ins Büro, macht so 2, 3 Sachen fertig, isst während eine Pizza, packt quasi aus Versehen die CD mit in den Pizzakarton und irgendwo draußen in der Mülltonne liegt quasi das Endprodukt des Spiels zwischen so Pizza-Resten.
Ja,
Sie müssen doch mal von vorne
anfangen. Ja, ich stelle mir das wirklich so vor. Und ja, leider kein Backup. Oder auch so.
Ja, genau, keine Backup. Ja, wir haben doch die CD.
Dann, Jürgen, hast du die Kamera programmiert?
Ja, aber ich dachte, das macht der Markus.
Jürgen!
oder
so ungefähr fühlt sich das Spiel auch
an. Oder anderes Szenario. Hier liegt eine CD rum. The Last Guardian. Oh, Last Guardian. Geile Band. Die nehme ich mit.
Genau. Geile Band. auf den Plattenspieler gelegt.
Komplett nicht in den Plattenspieler gelegt, sondern mit ins Auto gelegt, CD reingelegt, festgestellt, Mann, die Raubkopie vom Jürgen, die ist nicht mal gut und weggeschmissen.
Vor allem der Gedanke allein, dass bei Team Ico irgendwie ein Jürgen arbeitet. Der Jürgen hat alles versaut. Ich kann es mir nicht erklären. Das Ding ist, du hast, also das Spiel ist kaputt entwickelt. Das ist wirklich kaputt entwickelt. Weil, okay, Ico und Shadow of the Colossus waren beide keine technischen Meisterwerke. Ja? Die hatten ein ganz besonderes Flair, die waren an sich aber schon sperrig. Und das ging noch, das konnte man ertragen. Bei The Last Guardian allerdings, es mag sein, dass The Last Guardian im Grunde nicht sperriger ist als Shadow of the Colossus, aber es sind halt seitdem auch einfach irgendwie schon 12, 13 Jahre vergangen und man ist mittlerweile anderes gewohnt.
Ich dachte mal, die machen das absichtlich.
Ich fange mal so rum an. Was ist schön an The Last Guardian? Und das ist nämlich ganz klar natürlich Trico. Das Wesen, das KI-Wesen, Mischung aus allen möglichen Tierarten. Fantastische Kreatur.
Das ist so ein Greif mit Hundekopf, hatte ich das Gefühl.
Ja, hat aber auch was so Vogelfüße, so Flügel und Federkleid.
Plüschig und es hat Hörner.
Langen Schweif, ja, so Hörner und ganz große Kulleraugen. Und das Eindrucksvolle an Trico ist eben, dass es sich. Also, wir hatten mit Onnevar schon drüber gesprochen, in der Folge über Tiere, das war, glaube ich, vor 3 oder 4 Wochen. Das Trico ist, glaube ich, das bislang einzige wirklich komplett glaubhafte KI-Wesen, ja, glaubhafte Tierwesen, dem ich begegnet bin, in einem Spiel, was also ganz unterschiedliches Verhaltensmuster hat, also du kannst zwar schon so Kommandos geben, aber insbesondere am Anfang ist es halt so, dass Trico halt nicht unbedingt auf dich hört, sondern auch so ein bisschen ein Eigenleben hat. Das auch manchmal, das ist das Ding, ähnlich wie mit dem Pferd, mit Agro in Shadow of the Colossus, kann man Trico nicht so steuern ohne weiteres. Sondern du musst ein bisschen dich in den Flow begeben und auch ein bisschen irgendwie das lernen und akzeptieren, dass Trico hat ein bisschen einen eigenen Kopf, interessiert sich für eigene Dinge, macht nicht immer das, wo man jetzt denkt, irgendwie mach das mal. Sondern man muss da auch so ein bisschen mitgehen, ja, und dann einfach mal ein bisschen streicheln, ja, Trico ein bisschen füttern. Und dann klettert er vielleicht an so einer Wand hoch und man dachte irgendwie, okay, das ist jetzt gar nicht die richtige Stelle und sowas. Und dann, ne, so ist das. Es ist ein bisschen umständlich, aber es passt auch, es passt zusammen und ist wahnsinnig süß.
Kritische Nachfrage.
Ja.
Es gibt dieses Nintendo DS-Spiel, Dogs heißt es, glaube ich. Ist das so ähnlich? Weil das war mein Eindruck, als ich das Video gesehen habe. Von dem
Nintendogs.
Ja, das oder Nintendogs. Nee, aber ich hatte das Gefühl, als ich das Video von dir gesehen habe, dass das, also weil du hast es auf Facebook, hattest du kurz einfach gecaptured, hast du was gepostet und dann habe ich mir das mal angeguckt, um einen Eindruck davon zu bekommen. Aber mich hat es dann doch irgendwie sehr daran erinnert, dass man so halt Tierbetreuungsspiele.
Ja, aber das ist nur zum ganz geringen Teil der Fall, denn in diesem Video, was ich geteilt habe, da ist man an einer Stelle im Spiel, das gehört also auch zur Geschichte, wo Trico also sehr ausgelaugt ist und sich da hinlegt und nicht mehr weiter will. Und da muss man ihm erstmal was zu essen besorgen. Mhm. Und das macht man dann mit diesem, da sind überall Fässer in der Spielwelt mit so einer glühenden Masse drin, die Trico verspeist. Und da muss man erstmal so ein Fass organisieren und dann freut sich Trico. Ja, und das ist so ein ganz süßer Moment. Das fand ich auch ganz herzerwärmend. Ansonsten ist es halt so, dass man einen kleinen Jungen spielt, der versucht, aus einem Schloss, einem weitläufigen Schloss zu entkommen. So eine Art ja, Himmelsschloss, Dingsbums, wie auch immer man es bezeichnen will. Größtenteils ist alles sehr leer. Man klettert an irgendwelchen Ketten hoch, presst sich durch irgendwelche Spalten in der Wand, organisiert Fässer für Trico und überwindet Hindernisse. Es gibt dazu ein Voice-Over, was ich auch nicht wusste, denn die Geschichte wird tatsächlich mit der Stimme eines alten Mannes erzählt. Auch von Anfang an schon, das ist kein Spoiler, sondern das ist sozusagen der Junge als alter Mann, der im Rückblick die Geschichte erzählt, fand ich ganz okay, gibt vor allem auch, also einerseits fand ich es ein bisschen schwierig, weil es sich nicht so ganz in meine Spielerfahrung fügen wollte, dass da auf einmal irgendwie die Stimme eines alten Mannes so daher spricht, ja, weil es hat mich so ein bisschen rausgerissen. Auf der anderen Seite hilft es einem aber dabei auch, die Reaktion und die Umgangsweise mit Trico zu verstehen.
Und ich finde es aber passender, wenn da wirklich der Protagonist quasi spricht als Rückschau, als zum Beispiel, also Vergleich, so ein Voice-Over, was ich zum Beispiel immer nervig fand, war bei hier Unity. Da quatscht einem die ganze Zeit jemand quasi rein und zerstört quasi die Imagination.
Ja, die Immersion.
Ja, wer auch immer.
Ja.
Ja.
Also,
Also es passt ja dann eher.
Ja, wobei halt auch, also da fängt es dann langsam an.
Wobei ich das auch manchmal ganz gut finde, also dass man da so ein bisschen rausgeworfen wird, dass klar gemacht wird, das ist eine Geschichte.
Ja, also ich finde, es fängt da an mit den Schwierigkeiten. Der
brechtsche Verfremdungseffekt.
Ja, ja, also es ist auch ganz zurückhaltend in The Last Guardian eingesetzt und geht schon, passt schon, das ist jetzt kein großer Kritikpunkt. Die Welt natürlich ist unglaublich schön, ja, das muss man wirklich sagen, ist wahnsinnig schön entworfen. Auch die Tatsache, dass du zum Beispiel, das war auch schon bei Ico, ist mir das auch immer schon so gegangen, du kommst irgendwie in ein neues Areal, nachdem du ein Hindernis überwunden hast und bist dann in der Situation, dass du eigentlich nicht weißt, wo es lang geht. Und du suchst irgendwie alles ab und probierst dieses und jenes aus. Und man kommt da in so ein, man kann schon in diesen ganz bestimmten Flow kommen. Alles fühlt sich sehr organisch an. Und das ist wirklich toll. Und jetzt kommen wir allerdings langsam zu den Kritikpunkten. Nämlich, zum einen fand ich es etwas störend, dass das Spiel einen mit Tutorials erschlägt. Also, dass eigentlich so in der ersten zwei Stunden hat man fast ununterbrochen irgendwie Einblendungen, die auch immer die gleichen sind. Sondern dann immer, wenn du was aufheben kannst, dann ploppt dann oben rechts irgendwie auf, wie du das aufhebst und so, obwohl du es halt irgendwie schon fünfmal gemacht hast. Das fand ich ein bisschen seltsam und hab mir gedacht, okay, hat jemand nicht wirklich viele Gedanken rein investiert. Und das allergrößte Problem an The Last Guardian, und also für mich leider ein sehr drastisches Problem, ist die technische Umsetzung, die so fatal schlecht ist, also so fatal schlecht, dass es mich tatsächlich am Genuss des Spieles hindert. Beispiel, die Framerate. Ich bin nun wirklich niemand, der jetzt irgendwie großen Wert darauf legt, auf eine 100% stabile Framerate, auch irgendwie jetzt nicht unbedingt sagt, es müssen jetzt irgendwie immer 60 FPS sein. Aber The Last Guardian geht so oft in den, ich vermute, ohne es gemessen zu haben, einstelligen Frame-Bereich, dass es, also, du kommst in ein neues Areal und es ist erstmal unspielbar. Ja, weil es erstmal, dann zuckelt es da rum, dann irgendwie fliegen Schmetterlinge aus dem Gras und das sieht irgendwie schön aus. Oder irgendwelche kleinen Vögelchen, die dann irgendwie da, ne, in den Sonnenschein fliegen und das sieht alles toll aus. Und Gräser bewegen sich im Wind. Aber das ruckelt so sehr, dass du es einfach nicht genießen kannst.
Brauchst du vielleicht eine PlayStation Pro?
Ich weiß nicht, ob das was hilft. Ich glaube nämlich, Last Guardian ist ja schon eher aus der Zeit der PlayStation 3. Ja. Kann auch sein, dass es auf diese Hardware-Architektur aufgebaut ist und es nur bedingt adaptiert werden konnte, sozusagen.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach schlecht programmiert ist. Also auch, ist jetzt ein hinkender Vergleich, aber Minecraft zum Beispiel ist ja auch zum Beispiel nicht grafisch anspruchsvoll. Ja, es gibt diese riesigen Spielwelten und so weiter, ist aber trotzdem einfach scheiße programmiert gewesen, weil das halt ein Typ hauptsächlich gewesen ist. Wie hieß der?
Mojang.
Nee, das ist die Vertriebs...
mit N. Keine Ahnung, ich weiß nicht.
Ist jetzt auch egal, habe ich vergessen. Minecraft ist auch eh überschätzt. Genau, aber das hat zum Beispiel auch einfach an manchen Stellen super geruckelt bei mir, obwohl ich einen guten, leistungsfähigen Rechner hatte. Und es ist halt auch einfach nicht, es ist halt keine Frostbite-Engine gewesen und
ja,
so
aber,
weiter. Aber darum geht es hier ja, gerade nicht, aber das ist hier nur der Vergleich.
Ich glaube, das Ding ist so ein bisschen, sie haben super viel Arbeit gesteckt in die Entwicklung von Trico und von der KI von Trico. Also ist ja keine richtige KI, aber die vermeintliche KI, also komplexen Verhaltensmuster, die einzelnen animierten Federn und so weiter. Und das funktioniert halt auch alles ziemlich gut. Das Problem ist nur, es frisst scheinbar unheimlich viele Ressourcen. Ich habe schon sehr lange nicht mehr, wenn überhaupt mal, so eine schlechte, so eine furchtbar störrische Kamerasteuerung erlebt wie in The Last Guardian. Das ist wirklich so, dass du denkst, wow, ist es hier schön. Ich würde mich ja umsehen, um die Aussicht zu genießen, aber, oh, ist das anstrengend, ja, dann drückst du irgendwie in eine Richtung, dann bewegt sich die Kamera viel zu schnell, dann willst du sie langsam zurückdrehen, dann bewegt sie sich kaum, und so ist es auch, wenn du mit dem Jungen läufst, selbst das Laufen, wie kann man nur, du kannst, entweder der Stick ist, wenn du ihn ein bisschen bewegst, dann schleicht der Junge super langsam schleicht er dann. Und wenn du ihn ein Stück weiter vorne bewegst, dann rennt er wie ein Wahnsinniger los. Und du hast dann, und dann ist es auch noch, dann verschwimmt das ja irgendwie auch das Spiel, ja, weil dann verschwimmt es, dann ruckelt es, dann läufst du irgendwie in Richtung und dann ist es irgendwie so, ne? Und es gibt kein Middle Ground.
Gab es Last Guardian nicht auch für einen PC?
Nee, ist PS4-exklusiv.
Ah, okay. Aber ich war gerade überlegen, ob das einfach eine schlechte Adaption auf der Konsole ist.
Nee, ja, unglücklicherweise nicht. Ist ja sogar PS4-exklusiv.
Ja, deswegen.
Und, oh Gott. Und dann
Stefan, dann hilft nur eins. warte auf die HD-Collection.
Remaster. Ich habe noch nicht mal ein Problem damit, wenn ich irgendwie, um eine Leiter hochzuklettern, wenn ich dann irgendwie erst zu der Leiter laufen muss und muss dann noch mal eine Taste drücken, um die Leiter sozusagen zu greifen und dann nach oben sozusagen. Okay. Das ist okay.
Get your point. Aber lohnt sich's trotzdem?
Ich würde sagen, eigentlich nicht.
Also, weil ich hätte jetzt gesagt, okay, ist mir scheißegal. Also, solange sich die Story lohnt, dann lebe ich halt damit. Weil ich wollte es eigentlich auch noch spielen.
Ich bin halt noch nicht durch, deshalb weiß ich nicht, was da noch so kommt. Es ist halt, es hat teilweise echt wahnsinnig schöne Stellen, das ist unbestreitbar. Man muss aber wirklich hart gesotten sein, was Technik angeht. Man muss da also mit beiden Augen zu das Spiel eigentlich spielen, um es dann genießen zu können, weil es so sperrig ist und so störrisch. An sich halt
oder total sich dann an der Stelle tatsächlich Let's Play. Da würde ich auch Let's Play
ich würde auch sagen,
nachvollziehen können, warum man sich das dann anschaut. Ich also nur um die Story zu genießen zu können.
Let's Play einen Film draus machen. Oder Playthrough ohne Commentary.
Ja.
Und das wird wesentlich mehr Spaß machen, wesentlich mehr Vergnügen machen als dieses. Dann ist halt auch so, du willst es an sich genießen, es ist aber einfach so schlecht umgesetzt, dass es frustrierend ist. Es ist einfach frustrierend.
Was mache ich da für ein Emoji daneben? Dieses Theater-Emoji oder direkt den Kackhaufen? Finde ich ein bisschen
traurig. Trauriger,
ja, traurig.
Trauriger Emoji.
Trauriger Emoji. Okay. Gucken, wir machen diese Woche mal Emoji. Ich habe noch eine Ankündigung zur Spielewoche. Ankündigung. Mhm. Und zwar habe ich angefangen mit Inside. Darüber sprechen wir diese Woche noch nicht drüber, sondern ich werde bis nächste Woche, ich sage das jetzt hier, damit ich es wirklich tue, wir machen ein Deep Reading von Inside wahrscheinlich nächste Woche und ich werde es bis dahin durchgespielt haben, damit wir das tun können.
Und wenn du das jetzt schon erwähnst, dann sollten wir vielleicht auch dazu erwähnen, dass wir in diesem Sinne gesponsert sind von Playdead, die uns Inside, also mit einem Code zumindest für dich zur Verfügung gestellt haben, damit wir da unser Deep Reading machen können. Und da sprechen wir in der nächsten Folge nochmal genauer drüber und weisen euch auch, wo haben sie mich gebeten, darauf hinzuweisen, auf playdead.com/inside.
Ja, das machen wir dann natürlich gerne.
Aber erstmal würde ich sagen, schauen wir mal in die Hörerkommentare.
Auf zum Ausschau! Ich packe schon mal die Kletterrüstung. Und hopp! Hopp!
Die Hörerkommentare.
Oh, ist hier kalt hier oben! Oh, schönes Wetter! Diese Woche ist es keine Brieftaube, sondern eine Amazon-Drohne. Was mir gerade aufgefallen ist, dadurch, dass ich mich normalerweise darüber lustig mache, von wem wir alles gesponsert sind, also dann kommen wir auch wirklich zu den höheren Kommentaren, klang es wie bei Playdead jetzt fast tatsächlich so, als hätten wir es auch schon wieder getan, uns darüber lustig zu machen. Aber da sind wir tatsächlich gesponsert.
Also Playdead haben uns tatsächlich unterstützt oder unterstützen uns tatsächlich auch für die nächste Episode.
Kann's ja auch nicht als Sponsoring.
Reading. Alles andere, das ganze andere Werbekram und Sponsoring ist alles Quatsch.
Ja, das denkst du, ich streite die ganze Gelder alleine ein. Kannst du mir kurz meinen M&M und meinen Mentosh geben?
Leute da draußen.
Okay, ich höre ja schon auf.
Auf pixeldiskurs.de könnt ihr ohne Anmeldung Kommentare schreiben. Auf Facebook könnt ihr uns kommentieren, auf Twitter. Und ihr könnt mir auch immer eine E-Mail schreiben an simon@pixeldiskurs.de, so wie Sebastian es getan hat. Und er sagt, hallo, ich höre mir gerade eure Folge Nummer 41 mit Jochens Vortrag an. Ich habe leider aus meiner Podcast-App bzw. dem Feed heraus keinen Weg gefunden, die Minutenangaben zum Inhalt aufzufinden. Hier speziell, dass der Vortrag ab Minute 41 beginnt. Zwar schreibt ihr das auf der eigentlichen Seite, aber diese Information landet nicht im RSS-Feed, was es umständlich macht, an sie zu kommen. Der Beschreibungstext im Feed ist nur alles oberhalb des Players. Als Link zur Folge ist die MP3-Datei selbst gesetzt, nicht die obige URL. Diesen Link kann ich aufrufen, aber mit der Datei nutzt es mir nichts und ist eigentlich doppelt gemoppelt, weil ich ja schon den Download habe. So ist die Information zwar generell vorhanden, kann aber nur durch explizites Suchen eurer Website durch einen Browser erlangt werden. Kapitelmarken wären eine weitere Möglichkeit, aber ich mache es euch nicht zum Vorwurf, keine zu verwenden. Mit freundlichen Grüßen, Sebastian. Lieber Sebastian, vielen Dank für den Hinweis. Wir werden uns den zu Herzen nehmen und fortan auch die Inhaltsangaben, die Tobi immer zu dem Podcast macht, mit den Zeiten, in die Podcast-Apps mitbringen, in den Feed. Ja?
Ja, läuft, ich musste nur gerade erstmal technisch folgen.
Machen wir so.
Ich hab's erst nicht verstanden.
Müssen wir einfach nur dann
Wo da jetzt genau das Problem, wo, wie, was liegt. Aber wir gucken uns das einfach mal in Ruhe an. Genau. Und
ab dieser Folge werden wir das einfach machen.
Machen wir das. Und wie gesagt, wir sind ja auch noch mit unserem Haustechniker dem Technik in Verbindung, damit man vielleicht die schönen Kapitelmarken, die ich da immer, also nicht Kapitelmarken, aber die Inhaltsangaben auch anklicken kann.
Außerdem ist JJ auf pixeldiskurs.de gegangen und schreibt: Liebes Pixeldiskurs-Team, ihr habt mich mit eurem Thema der Woche diesmal überrascht, hatte es doch nur sehr entfernt mit Videospielen zu tun, aber warum nicht? Um die Brücke zum digitalen Medium zu schlagen, hier ein aktueller Artikel zur Verbindung von Escape Rooms und Videospielen. Er verweist auf einen Artikel auf Gamma Sutra, den ich in die Shownotes einbinde, auf pixeldiskurs.de. Der Vortrag im Artikel ist recht lang und ich habe es selbst noch nicht geschafft, ihn zu schauen, aber vielleicht ist es für den einen oder anderen interessant. Liebe Grüße, JJ. Vielen Dank, JJ, für den Hinweis. Wir dachten uns einfach mal, warum nicht? Wir haben von diesem Escape Room-Zeug erfahren und dachten, wir probieren das einfach mal aus. Es ist ja auch ein Spiel. Ja, auch wenn es kein Pixelspiel ist, aber es ist eines.
Ja, außerdem würde ich noch mal als kritische Rückfrage oder kritische Rückmeldung noch mal über die dichotome Trennung von digitalen und analoger Welt denken. Also, weil wir haben ja mit den beiden von The Key uns auch unterhalten und sie haben uns ja auch darauf hingewiesen, dass sie halt auch viel sich, also zumindest inspirieren lassen, so habe ich das verstanden, von Point-and-Click-Adventures und so weiter. Und da haben wir jetzt vielleicht noch eine relativ starke Trennung im Sinne von, dass dann wenig digitale, also ich will jetzt auch das Spiel selber nicht spoilern, weil der Raum soll natürlich eine Erfahrung für die Leute sein, also eine frische Erfahrung, und sie haben uns ja auch gebeten, dass wir nichts verraten. Aber bei anderen Dingen stellen wir ja noch mehr, viel mehr eine Vermischung statt. Ich denke an die ganzen AR-Spiele und so weiter oder halt Dinge, die ich GPS-gesteuert spiele. Und ich kann mir auch vorstellen, dass solche Escape Rooms je nach Thema auch nochmal mehr die Vermischung von digitalen Elementen und den analogen verbinden. Würde ich auch nämlich tatsächlich schön finden, wenn man irgendwas, was physikalisch zum Beispiel da ist, in Verbindung bringen kann mit dann zum Beispiel einem Screen in dem Raum oder Dinge, die innerhalb des, ja, also das ist es eigentlich im weitesten Sinne komplett aufgelöst, wie man das dann machen kann. Genau, würde ich spannend finden. Also daher, ich würde die Trennung gar nicht so sehr sehen.
Dann schauen wir mal in die Pixeldiskurs Presseschau. Liebe Leute, wie ihr wisst, lesen wir jede Woche für euch das Internet, tragen dann interessante Geschichten zusammen und packen die Links dazu in die Shownotes auf pixeldiskurs.de. Ihr findet also alle Links zu den Artikeln, über die wir im Folgenden sprechen, in den Shownotes auf pixeldiskurs.de. Nummer 1. Die Geschichten der anderen sind wichtiger als je zuvor. Von Dom. Archeogames.com. Wie du weißt, Tobi, erscheint im November Call of Duty World War II. Es geht also wieder zurück in den Zweiten Weltkrieg, ne? Wo die Serie ja ursprünglich herkam. Soweit kannst du folgen. Ja,
soweit kann ich folgen, aber warum sollte ich das wissen? Also ich kann mich jetzt daran erinnern, dass ich das schon mal gehört habe, aber
Call of Duty, jedes Jahr, und diesmal geht es wieder zurück in den Zweiten Weltkrieg. Und während Call of Duty seither bekannt dafür ist, also eine unterhaltsame Action-Achterbahn im Popcorn-Kino-Stil zu sein, soll sich das jetzt ändern. Zitat aus dem Artikel. Von Respekt und Realismus als Leitgedanken während der Entwicklungsarbeit ist die Rede. Die Geschichte soll sich um den einfachen Infanteristen drehen, nicht die Heldentaten eines Kriegsheroen. Zitat Ende. Dom allerdings zweifelt an diesem Vorsatz und vermutet, dass der Spagat zwischen den Ansprüchen der Kulturindustrie und einer adäquaten Repräsentation des Zweiten Weltkriegs nicht gelingen wird.
Und welche Kriegsparteien sind denn spielbar?
Die Alliierten spielst du.
Okay.
Wieso hast du jetzt gedacht, spielst du die Nazis oder was?
Ich hab's einfach mal naiv.
Also, du wirst wahrscheinlich
gespielte Naivität in Frage gestellt. Achso,
im Online-Modus wahrscheinlich.
Was?
Wobei im Online-Modus spielst du, glaube ich, auch dann die Achsenmächte, glaube ich, ne? Zumindest war das doch bei Battlefield, war es jedenfalls so damals. Battlefield 1942. Nee, weil
von wegen keine Heroen und den einfachen Infanteristen, das ist ja auch so eine blauäugige Vorstellung, dass das keine Heroengeschichten, also im Sinne von, die sind so heroisch, sondern im Sinne von als Heroengeschichten wahrgenommen werden. Nämlich gerade diese Schundromane und die auch teilweise total verklärend sind, nämlich zum Zweiten Weltkrieg, nämlich der Lanzer, so heißen diese Schundromane, die findet man am, am Bahnhofsbibliothek, nicht Bibliotheken, Bahnhofsbuchhandlung häufig. Gibt es da irgendwie für einen Euro oder so? Kauft das bitte nicht, gebt euer Geld lieber bitte irgendwie anderen Menschen, die damit was Sinnvolles tun. Aber daran muss ich gerade denken, an so dieser Verklärung des einfachen Infanteriesoldaten, dem Lanzer oder dann halt, also kann man natürlich nicht vergleichen, dann aber dem alliierten Soldaten.
Also das Problem daran ist halt auch, das sagt Dom, dass diese Erzählungen über den Zweiten Weltkrieg, die wir in Spielen allseits präsentiert bekommen, auch unsere Perspektive auf die Geschichte zu formen in der Lage sind. Und dabei sagt Dom eben, dass also digitale Spiele durchaus auch einen relevanten Beitrag zum Geschichtsverständnis leisten können, sowohl informativ als auch emotional. Als positives Beispiel hebt er da heraus das Spiel Attentat 1942.
Ja.
Das ist also ein Point-and-Click-Adventure, könnte man sagen, das in der besetzten Tschechoslowakei spielt, kurz nach dem Attentat auf Reinhard Heydrich. Und der Titel, Attentat 1942, hat kürzlich die Steam Greenlight-Phase hinter sich gelassen. Die Veröffentlichung ist für Ende 2017 angesetzt. Und es geht darin vor allem um Gespräche mit Betroffenen, auch Mittelsmännern, auch Nutznießern dieser Besatzung, die ihre persönlichen Geschichten erzählen. Zitat von Dom: Ein Team aus geschulten Historikern recherchierte für das Spiel in den Archiven der am Krieg beteiligten Nationen, zeichnete Interviews mit Überlebenden auf und konservierte damit eine Perspektive auf den Weltkrieg, der in Spielen wie Call of Duty World War II unter dem Gebot der Unterhaltung ausgeblendet wird. Zitat Ende. Und den abschließenden Gedanken von Dom habe ich auch nochmal als Zitat mitgebracht. Er sagt nämlich dann Folgendes: Ja, es gibt sie, die Geschichten der anderen, die Erzählung der wichtigsten Momente der Weltgeschichte nicht nur einer Stimme überlassen. Statt also unsere Energie nur darauf zu verwenden, dieser einen lauten Stimme entgegenzubrüllen, sollten wir auch den Stimmen Gehör schenken, die bereits die richtigen Worte gefunden haben. Das erscheint mir der angemessene Weg zu sein, wie wir auf den modernen Kriegsshooter der Marke Call of Duty, Battlefield und Co. zugehen sollten. Zitat Ende. Stehen lassen, den Artikel, so?
Ich hatte noch einen Gedanken dazu, den ich gerade noch äußern wollen würde, wenn du erlaubst.
Bitte.
Und zwar zu dem Zweiten Weltkriegsszenario und dem Tabu, die Nazis zu spielen und von wegen dem Lanzer, was ich eine spannende Herangehensweise finden würde, beziehungsweise auch ungerade Kritik an der Heldenverehrung, die nämlich ja, wie wir letztens mitbekommen haben, falls du die Nachrichten mitbekommen hast, ein Statement von von der Leyen zu auch immer noch der Heroenverehrung der Wehrmacht und der entsprechenden Soldaten, wo ich nämlich der Meinung bin, dass das Ding ist, bei der deutschen Armee, dadurch, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg quasi, also es gibt entsprechende Kriegseinsätze und so weiter, aber es gibt in dem Sinne, glaube ich, für die Soldaten kaum Projektionsflächen, Ideale, die sie zur Verfügung haben, außer diese Wehrmachtssoldaten, weil diese eben geschichtlich auch verklärt werden als positive Figuren innerhalb, also Teilen, nicht der Bundeswehr offiziell, aber Teilen der Bundeswehr, wo man vielleicht darüber nachdenken könnte, wie kann man entweder dieses Bild auflösen und also da würde ich auch zum Beispiel hier unserem bekannten Freund Michael Schulze von Glaser zustimmen. Erstmal müsste unser Ziel sein, komplett alle Armeen abzuschaffen und Frieden auf der Welt zu sichern. Aber solange wir irgendwie Armeen haben, wäre es natürlich auch eine Frage, wenn es die schon gibt, kann man dann nicht wenigstens den Leuten halt ein anderes Ideal zur Verfügung stellen? Und jetzt kommen wir wieder zurück zu dem Wehrmachtsszenario. Da würde ich halt ein Spiel, was ähnlich kritisch zum Beispiel wie Spec of the Line an das Thema Krieg herangeht, durchaus erstmal, also nicht komplett abwegig finden. Das muss man gut umsetzen und ich glaube halt Call of Duty schafft es nicht, also vor allem mit seinem Anspruch, aber es wäre ja gerade so ein Gedanken, den ich gehabt hätte, wie man auch mit diesem Thema kritisch und gut umgehen kann, ohne direkt zu sagen, nee, das darf nicht spielbar sein, sondern wenn man es halt spielbar macht, dann aber auf so eine Art und Weise und dann ja vielleicht darüber auch Bildungsarbeit betreiben zu können.
Das klingt so, als wenn Attentat 1942 das tun würde. Ich finde da auch vor allem die Multiperspektivität interessant. Weil Walter Benjamin hat ja gesagt, dass der Faschismus sozusagen die Ästhetisierung der Politik sei. Und ich glaube auch, dass es tatsächlich ein großes Problem ist, dass die Ideale der Bundeswehr heute sind eigentlich bürokratischer Natur, weil die ästhetischen Ideale sozusagen, also weil es keine ästhetischen Ideale nach dem Zweiten Weltkrieg mehr gab, ja, sondern wirklich nur irgendwie den Wehrmachtssoldaten. Und ich weiß nicht, ob das ein Thema ist, an das Spiele sich herantrauen würden, bevor es nicht irgendwie andere Formen der Ästhetisierung und Aufarbeitung gäbe. Und vor allem halt, glaube ich, kann man das natürlich nicht erwarten von Blockbuster-Titeln.
Der Wehrmachtssoldat ist halt auch holzschnittartiger, einfacher zu greifen als der UNO-Blauhelm-Soldat, der eigentlich ja vor allem nur, also in der Vorstellung, kann man auch wieder kritisieren, wie das tatsächlich da ist, aber quasi das Bild von der Armee, die eigentlich nicht ausrücken soll und die vor allem keine Angriffskriege starten darf, was ja auch gut so ist, dass das auch teilweise ausgehöhlt wird, ist wieder eine andere Geschichte. Aber das ist ja, wenn ich jetzt irgendwie aktiver Bundeswehrsoldat wäre und ich bin dieses Klischee, ich stelle mir das einfach vor, gibt es natürlich auch ganz differente Figuren in dieser Gruppe, aber wenn ich mir vorstelle, ich bin ein junger, keine Ahnung, 17-jähriger junger Mann, entscheide mich für die Ausbildung an der Waffe, weil ich eben ein Kriegsheld werden möchte und so weiter und so fort, und dann erklärt man mir aber, ja, eigentlich bist du nur dafür da, dass falls wir angegriffen werden, und eigentlich sollst du nur in Krisensituationen quasi Frieden schaffen, und es geht aber nicht darum, möglichst heroische Taten zu machen. Du bist eigentlich so eine Art Kriegspolizei oder sowas. Also von der Vorstellung her, wie das real ist, wieder eine andere Geschichte. Aber da kann man, glaube ich, diesem vielleicht auch Temperament, was vielleicht manche von den Leuten mitbringen, halt ja auch nicht entsprechend, was ja auch gut so ist. Aber das ist halt, dann wenden sich vielleicht manche junge Menschen halt eher an diese auch nicht also von irgendwelchen, ich sag mal, Friedensgruppen eingeschränkte Verklärung von Krieg. Also weil die Lanzersoldaten, da war es ja voll okay, wenn die gesagt haben, für Gott und Vaterland, wir opfern uns und notfalls kommen wir ohne Bein oder komplett nicht mehr wieder, und wenn wir gestorben sind, dann dürft ihr uns auch feiern. So ungefähr. Das ist natürlich als Verehrung auch nochmal ganz anders möglich an der Stelle, als zum Beispiel halt so einen differenzierten Umgang mit Bundeswehr, den wir heutzutage zumindest versuchen.
Dann lass uns doch mal im November ein Deep Reading zu Call of Duty World War II machen und einfach mal schauen, was da tatsächlich drinsteckt, weil Call of Duty ja schon auch, also zumindest in vergangenen Teilen, bemüht war, eindrucksvolle Sequenzen zu präsentieren, die man durchaus kritisch interpretieren kann. Wir denken an die Flughafenmission beispielsweise, wir denken an die Darstellung von Folter und so fort.
Ist der Trailer schon raus?
Ich glaube schon, ja.
Ja, falls Seven Nation Army im Hintergrund läuft, brauchen wir das nicht machen.
Brauchen nicht,
weil das war bei Battlefield 1 nämlich zum Beispiel schon klar. Okay, andere Reihe, aber
machen wir lieber Nummer 2.
Nummer 2, wo wir gerade schon bei so ganz viel Pädagogik anklingenden Diskussionen waren, gehen wir doch mal vollends in meinen Fachbereich eigentlich über, wobei es natürlich immer noch was mit Spielen zu tun hat. Und zwar nämlich der Artikel von Jennifer Langston auf UW Today. Parents who play Pokémon Go with kids. It wasn't really about the Pokémon. Es gibt eine Studie von der University of Washington. Und zwar haben sie herausgefunden.
Heißt wirklich Washington University of Washington?
Nein, die habe ich versprochen.
Okay,
ich dachte schon. University of Washington.
Nee, ich habe
dich jetzt gut gefunden. Nee, ich wollte halt sagen, die Washington University, und dann habe ich gerade nochmal auf meinen Screen geguckt und habe gemerkt, die heißt University
of Washington. Ich dachte schon, ja.
Washington. Genau. Und ich fasse das mal kurz zusammen, weil die Ergebnisse sind jetzt eigentlich auch nicht bahnbrechend, sondern das, was wir halt auch schon irgendwie festgestellt haben am eigenen Leibe, zumindest letztes Jahr im Sommer, ist, dass man über Pokémon Go vielleicht eher motiviert ist, eine Runde rauszugehen. Man hat ein bisschen mehr Exercise im Sinne von, man sagt sich vielleicht auch, ich mache jetzt einen Spaziergang von 5 Kilometern, weil danach ist das Ei hier ausgebrütet. Und am Ende läuft Stefan hier auch durch die Gegend und spielt Pokémon Go. Und am Ende stellt man fest, dass das Spielen mit Pokémon Go seinen Alltag so ein bisschen verändert hat. Was macht jetzt die Studie Neues? Die Studie hat sich angeschaut, wie das bei Familien ist. Also Eltern mit Kindern. Und was man sagen kann, ist an der Stelle, es gibt hinsichtlich, also schon mal allgemein, fangen wir so an, stellen auch die Eltern fest, ihre Kinder sind aktiver, auch sie sind aktiver mit den Kindern unterwegs, also auch die gemeinsamen Familienaktivitäten sind quasi eher dann, sagen wir mal, sportlicher Natur, also diese erhöhen sich, man ist mehr mit den Kindern draußen unterwegs. Was ich ganz spannend fand, dass manche Mütter gesagt haben, sie haben einen besseren Zugang zu ihren Jungs gefunden, darüber, dass sie ein Spiel gemeinsam gespielt haben, weil sie sich halt währenddessen über das Spiel unterhalten haben, aber auch über allgemeine Dinge. Also eine Mutter hat zum Beispiel gesagt, naja, so ein 8-jähriger Junge, wenn der nach Hause kommt von der Schule, der sagt nicht unbedingt, was er gegessen hat und was der Lehrer zu ihm gesagt hat. Und seitdem wir das Spiel spielen, hat sich das aber verändert. Jetzt reden wir über solche Dinge. Also hat sich da vielleicht auch eine gewisse Vertrauensbasis nochmal zumindest erhöht. Ich gehe mal davon aus, dass sie von Anfang an eine hatten. Also dementsprechend gibt es dann auch über das Spiel die Möglichkeit, die Kommunikation innerhalb der Familie zu verbessern. Und was ich auch spannend fand, war halt, dass es dann entsprechende Umgangsweisen auch der Eltern noch beobachtet wurden, wie sie halt mit dem Spielen des Kindes umgegangen sind. Also es gab Eltern, die haben es dann halt so gemacht, dass sie komplett selber übernommen haben und das Kind hat das quasi nur begleitet, oder auch Eltern, die das Kind dabei begleitet haben, oder auch Familien, die beide gleichzeitig dann jeweils ein Handy in der Hand hatten, wo da an der Stelle ja auch spannend ist, dass man dann entweder kooperativ an einem Gerät spielt oder gemeinsam nebeneinander her spielt, was ja dann auch heißen kann, dass man sich vielleicht so ein bisschen im größeren Areal unterwegs dann vielleicht auch absprechen kann und kooperieren kann. Also im weitesten Sinne fand ich bei der Studie nicht, dass es viel Neues sagt oder viel Überraschendes, aber ich fand es schön, dass das mal in den Blick genommen worden ist und was auch, ich gucke kurz nach dem Namen, also eine von den Autoren, ich sag gleich den Namen, hat auch darauf hingewiesen, dass Spieleentwickler nicht so wirklich danach schauen oder das im Blick haben und auch nicht so gut in der Lage sind, sehr gute Familienspiele herauszubringen. Also da kann man natürlich kritisieren, naja, es gibt die Switch und es gibt familienfreundliche Titel, aber Titel, die darauf, also die das familiäre Leben unterstützen, das wird halt nicht in den Blick genommen. Also es gibt familienfreundliche Spiele, wo man sagen kann, das ist geeignet für die ganze Familie. Das sind aber dann ja oft Titel, die eher kindgerecht sind, wo man als Elternteil dann sagen kann, okay, da ist auch noch irgendwie was Spannendes für mich mit dabei.
Ich finde die positiven Effekte von Pokémon Go durchaus beachtlich. Und so persistent, wie du über Pokémon Go immer sprichst, macht es mir auch wieder richtig Lust darauf, das wieder anzufangen. Und ich denke irgendwie gerade darüber nach. Jetzt ist ja Sommer, es wird wieder wärmer. Und vielleicht wäre es nochmal irgendwie, vielleicht wäre es das nochmal wert, einfach nochmal eine Runde Pokémon fangen zu gehen. Nochmal reinzuschauen, zu sehen, auf welchem Level bin ich eigentlich, was gibt es so für neue Pokémon und was kann man da noch so reißen.
Das Problem ist halt, also das, was ich halt auch schon, also was ich sowohl in dem Artikel unter der Hand so ein bisschen rauslese, ist das kooperative Spielen beziehungsweise die soziale Interaktion ist eigentlich das Spannende an Pokémon Go.
Ja, müssen wir zusammen machen dann.
Genau, das, also, weil das Langweilige, also sagen wir es mal so, für mich, aus meiner subjektiven Perspektive, gibt mir das Spiel nicht viel. Und auch wenn man sich es objektiv anguckt, was mache ich denn? Ich laufe mit meinem Handy rum und ich schmeiße eigentlich repetitiv immer in der gleichen Screen auf irgendeine Art von Pokémon. Ja, das ist dann so ein bisschen different und ich bekomme auch Abzeichen und so weiter und ich versuche ja möglichst irgendwie tolle Pokémon zu fangen, aber im Endeffekt ist es immer ein rundes Objekt, was auf ein sich bewegendes Objekt, was ein bisschen weiter hinten ist, geworfen wird und ich muss ein bisschen mit meinem Finger über den Screen streichen und ich muss halt da in der Stadt rumlaufen.
Das ja, du kämpfst halt auch nicht wirklich. Ne?
Ich kämpfe auch nicht wirklich und ja, es gibt noch so Aspekte wie, es gibt bestimmte Punkte in der Stadt, wo ich zum Beispiel den Pokémon-Stopp finde und dann feststelle, ah, guck mal, das ist irgendein interessantes Denkmal, was ich noch nicht gesehen habe. Aber das eigentlich Interessante, wo ich auch beim letzten Sommer gedacht habe, ist dieser Moment der kleinen Narrationen, die sich entwickeln, der zufälligen Treffen mit anderen Menschen, auch dieser Moment von, ich kann mich daran erinnern, ich bin irgendwann mal von der E-Kirche aus nach Hause gelaufen und dann höre ich ganz viele Stimmen und so weiter und es ist irgendwie 11 Uhr abends und ja, es ist eine Studentenstadt, aber die Leute waren halt nicht in der Lahn zum Grillen, sondern sie standen halt in so einem Hinterhof von der E-Kirche und haben sich da quasi getroffen. Es hat aber auch kaum jemand Bier getrunken, ja, sondern die Leute auch, hatten alle ihre, was?
Da war ich auch dabei. Also nicht genau. An diesem Tag unbedingt, aber, nee, aber an dieser Ecke. Die Leute hatten
quasi alle ihren Smartphones dabei und waren auch nicht laut oder so, aber das war irgendwie ein spannendes soziales Ereignis, was aber eben auch sehr flüchtig war, wo ich ja damals schon befürchtet habe, dass es das hat nicht. Aber wie gesagt, es gibt die Möglichkeit, ja, in seiner Familie gemeinsam zu spielen. Das hat positive Effekte.
Ja, wir können das doch auch mal machen.
Jetzt genau,
wir können einfach mal so ein Pokémon, machen wir so ein Pokémon-Nachmittag.
Wir können auch gleich, wenn ich zum Asia-Imbiss gehe und mir was zu essen hole, können wir 2, 3 Pokémon fangen.
Okay,
mal schauen. Es gibt hier auch ein Shiggy auf dem Friedhof, das ich noch fangen muss.
Shiggy.
Vielleicht mache ich das gleich.
Okay, dann machen wir vielleicht einfach mal jetzt einen kleinen Pokémon-Samstag. Erstmal machen wir Nummer 3. Ja. Tobi,
ja.
Keine Rundfunklizenz. PietSmiet schaltet PietSmiet TV ab. Gameswirtschaft.de. Wir hatten ja gesagt, wir wollten an der Geschichte dranbleiben. Zur Erinnerung ist es Folgendes passiert. PietSmiet TV ist ein Livestream, der im Grunde der Struktur eines TV-Senders folgt. Die Betreiber von PietSmiet wurden also von der Landesmedienanstalt NRW ermahnt. In Deutschland ist es so, dass Rundfunkangebote die sogenannte Rundfunklizenz benötigen, wenn sie gewisse Kriterien erfüllen, wie etwa einen dauerhaften Sendebetrieb, einen Sendeplan, auch eine gewisse technische Reichweite. Ohne Rundfunklizenz drohen dann beachtliche Bußgelder. PietSmiet hatten dann angekündigt, dass sie eine solche Lizenz beantragen wollen. Der Antrag kann schon mal mehrere tausend Euro kosten. Jetzt haben sich PietSmiet allerdings dazu entschieden, den Sendebetrieb einzustellen, denn mit der Rundfunklizenz hätten sie auch etwa also Jugendschutzregulierungen einhalten müssen. Das würde dann bedeuten, Inhalte ab 16 Jahren erst ab 22 Uhr, Inhalte ab 18 Jahren erst ab 24 Uhr, also 0 Uhr, bedeutet also im Grunde keinen GTA 5 mehr auf PietSmiet TV. Entsprechend nach der Abschaltung. Was schaust du?
Können Sie nicht auch einfach eine 80er-Freigabe prinzipiell angeben?
Für den Stream, das wäre natürlich möglich, ja.
Ja. Oder halt passwortgeschützt.
Ja, was natürlich aber auch wiederum die Zuschauerzahlen wahrscheinlich,
ja, wahrscheinlich
reduziert.
Ich will ja auch nicht wissen, wie viele Kinder da unterwegs sind, die sich da irgendwie Dinge angucken.
Minderjährige sind die Hauptzielgruppe, ja.
Das finde ich auch bei dieser, das ist ein ganz anderes Thema, aber an der Stelle Fußnote problematisch.
Ja. Also das Ding ist, es folgt jetzt natürlich daraufhin ein bisschen die Debatte, die auch in der letzten Woche jetzt stattgefunden hat, um mögliche gesetzliche Änderungen. Selbst die Landesmedienanstalt räumt ein, dass also die bestehende Gesetzgebung kaum jetzt ein Modell für die Zukunft ist. Allerdings, bis es eine Alternative gibt, müssen die geltenden Gesetze umgesetzt werden. Was bedeutet, dass es momentan eine ziemlich brenzlige Situation ist für die großen Streamer, die also wirklich tatsächlich ein 24-7-Angebot liefern mit Sendeplan und so weiter. Ich weiß nicht, wie es bei Rocket Beans ist, aber die sind jetzt jedenfalls alle in der Situation, dass sie sich Gedanken darüber machen müssen, ob sie so eine Rundfunklizenz erwerben, ob sie sich dann an die Jugendschutzregulation halten und auch diverse andere Kriterien noch erfüllen. Das ist schon.
Ja, wobei, also ich glaube, die Rocket Beans sind davon nicht so massiv betroffen, weil viele von den Let's Plays sind auch auf YouTube verfügbar. Dann ist die Frage, ob man die einfach rausnimmt aus der Live-Schalte, aus dem Sendeplan. Die haben ja auch wirklich einen richtigen Sendeplan. Und ansonsten, was die so machen, ist eigentlich nicht wirklich, sagen wir mal, jugendgefährdend. Weil die machen ja auch ganz viel so, dass sie ein Pen and Paper haben.
Social Eating.
Social Eating oder sie spielen eine Runde Overcooked und so. Also sie haben auch sehr viele Spiele, die einfach nicht 16er oder 18er Titel sind. Also sie haben auch ein paar Horrorspiele. Simon zum Beispiel spielt relativ viel so Kram, aber die kann man ja, wie gesagt, auch noch irgendwie abends schalten oder dann halt nur entsprechend auf YouTube, wo du dich ja eh dann irgendwie registrieren musst und angeben musst, dass du 18 bist.
Theoretisch.
Ja, ja, wenn es so läuft, wie es laufen soll. So. Kann auch darüber diskutieren, dass diese ganze 18er-Geschichte auch die Kiddies gerade ein bisschen wie mit so einer Karotte dahin lockt, weil sie dann merken, oh, guck mal, das ist ab 18. Oh, bin ich cool, ich gucke mir das jetzt an. Ob das nicht auch gegenteilige Effekte hat, auch darüber gibt es Diskussionen. Aber ich glaube, bei den Rocket Beans, die würden davon nicht so einen starken Schaden erleiden, als vielleicht jetzt ein wirklicher Let's Play-Kanal, wo auch einfach viele 18er-Titel gespielt werden mit hohem Gewaltdarstellung. Aber wie gesagt, da kann man ja auch mal kritisch darüber diskutieren, wer da wo eigentlich welche Zielgruppe anspricht. Also
so ja, aber unabhängig davon, also das ist ja diese Rundfunkgebührenlizenz, ja. Um dabei zu bleiben, ja. Ist ja jetzt
erstmal. Weiß ich nicht, ich fand da jetzt irgendwie den Jugendschutzaspekt, der über die Rundfunklizenz ankommt, wichtig. Aber was willst du
ja,
denn
klar. Bei der Rundfunklizenz? Also, Jugendschutz ist ja nochmal ein anderes Thema sozusagen, weil es ja nicht von der Rundfunklizenz notwendigerweise abhängt.
Nee, du müsstest den Jugendschutz auch ansonsten bitte einhalten und dir Gedanken darüber machen, wen du da eigentlich wie ansprichst, welche Vorbildfunktionen du hast und.
Genau, also man müsste dann, es ist ein breiteres Feld, der Jugendschutz. Während die Rundfunklizenz ja was ist, was spezifisch jetzt im Moment gerade diskutiert wird. Und soweit ich weiß, also Peter Tauber von der CDU hatte auch irgendwie Kommentare dazu. Ja, was? Warum tanzt du jetzt?
Lauf, Peter, lauf! Die Zombies, sie kriegen dich!
Was ist das denn?
Jan Böhmermann. Kennst du nicht? Tut mir leid, dass ich da jetzt. Ich hatte es nur in meinem Kopf und habe ein bisschen gewippt. Du hast mich gefragt, was du willst.
War das in einer älteren Folge vom Neo-Magazin?
Es gab eine wunderbare Folge vom Neo-Magazin, wo Jan Böhmermann festgestellt hat, dass Peter Tauber seine kompletten Laufergebnisse präsentiert auf Twitter, weil er nämlich sein Handy gekoppelt hat mit Nike Plus und das die ganze Zeit seine Laufergebnisse auf.
Ah, okay.
Und dann hat Jan Böhmermann so einen Song draus gemacht, der am Anfang so ein bisschen halt darüber singt, was er für tolle Ergebnisse hat und so weiter. Und dann kommt Jan Böhmermann plötzlich mit dem Punkt von wegen, wir haben uns gefragt, warum läuft Peter Tauber denn so viel? Was macht er denn? So, und dann hat er festgestellt, Peter Tauber spielt auch das Spiel Zombies Run.
Ja.
Und dann wechselt dieser Song halt plötzlich und geht so, lauf Peter, lauf, die Zombies, sie kriegen dich, lauf Peter, lauf, sie sind hinter dir her.
Großer Gott.
Ich finde das an Peter Tauber eigentlich sehr sympathisch, dass er da so Augmented Reality, kann man ja auch da so ein bisschen sagen, spielt und dafür offen ist. Ich finde das eigentlich sehr sympathisch. Aber okay, lass uns zur Lizenz zurückgehen.
Ja, also, was hat er denn gesagt, der laufende Peter? Das habe ich jetzt nicht rausgeschrieben, aber auf jeden Fall hat er auch diese Regelung eben kritisiert und sagte, das ist quasi kein Zukunftsmodell für die künftig ja auch wahrscheinlich zunehmenden Angebote an Streams irgendwie online. Ist es schwierig, diese Sache mit der Rundfunklizenz durchzusetzen. Es wird also noch einiges dort zu tun sein. Es wird wahrscheinlich auch, ist meine Vermutung, irgendwie langfristig zu einer Gesetzesänderung kommen. Bis dahin müssen sich die Streamer halt fragen, ob sie das machen wollen, ob sie eine Rundfunklizenz erwerben wollen oder gegebenenfalls den Sendebetrieb so einstellen, so konfigurieren, dass sie nicht in die Kriterien fallen.
Ja, außerdem muss man sich über solche Regelungen wie ab 20 Uhr und so weiter läuft sowas erst oder ab 22 Uhr und dann ist es trotzdem frei verfügbar Gedanken machen.
In Zeiten des Internets.
In Zeiten des Internets und in Zeiten, wo man Sachen einfach kopieren kann und dann irgendwo anders online stellt. Und halt irgendwie, manche Eltern achten halt nicht darauf, ob die Kiddies noch irgendwie abends im Smartphone sind und so weiter und so fort. Also dann bringt das halt auch nichts.
Vielleicht mal Nummer 4?
Ja.
Nummer 4.
Achso, das bin ich.
Das bist du, oder? Du hast doch noch was dabei.
Ja, ich hab noch was. Und zwar von, also nicht von, sondern auf dem Blog von Eugen Pfister,
Hypothesis. Der Unaussprechbare.
Ja, der Unaussprechbare. Ich lerne das schon.
Spielkulturwissenschaften, ne?
Genau. .org gibt es einen Beitrag, der ist nicht von Eugen Pfister selber, sondern Eugen Pfister hat gesagt, im Wintersemester 2016/2017 hat er mit seinem Kollegen Andreas Obenhaus zum zweiten Mal an der Universität Wien ein Seminar gegeben zum also einen Kurs nennt er das, zum Mieten im digitalen Spiel. Und da gab es zwei Abschlussarbeiten, die er so toll fand, dass er gesagt hat, hey, nee, drei Arbeiten waren es, aber zwei Leute sind diesmal in diesem Beitrag vertreten. Zu denen hat er gesagt, den finde ich so gut, überarbeitet es doch nochmal und dann poste ich das auf meinem Blog. Also wahrscheinlich überarbeiten meinte, also hat er jetzt nicht dezidiert gesagt, warum, aber ich gehe davon aus, dass die Form dann natürlich eine andere ist bei dem Blog-Eintrag als in der Hausarbeit. Und dieser Beitrag von Georg Keinrath und Jasmin Köfler trägt den Namen Mythos und Funktion von Rassismus in Bioshock Infinite.
Ich wollte nur mal so tun, als wäre ich erschrocken.
Also, naja, also der Artikel ist relativ lang und er hat auch einen relativ langen deskriptiven Teil und ich habe mir überlegt, worüber sprechen wir. Sprechen wir über die, wie ich finde, sehr gelungene deskriptive Beschreibung des Rassismus und auch dem grundlegenden Setting von Bioshock Infinite.
Und hast du vielleicht ein Beispiel? Oder kommt es gleich noch? Nur um es nochmal so in Erinnerung zu rufen.
Ein Beispiel aus dem Spiel oder ein Beispiel zu dem Artikel?
Aus dem Spiel, also von der Szene.
Die okay, also Artikel kommt ja aufs Gleiche raus, aber dann muss ich jetzt nicht mir da jetzt gerade nochmal eine Textstelle raussuchen.
Also um es nochmal zu vergegenwärtigen, weil ich habe es auch gespielt, fand es großartig, bin mir aber nicht mehr sicher, ob ich noch alles im Kopf habe dazu.
Nein, man spielt Booker DeVille. Oder DeVille.
Cruella DeVille und Booker DeVille.
Ja, stimmt. Freudscher Versprecher. Ich würde gerade sagen,
was bin ich jetzt? Cruella de Vil.
Genau, man Booker spielt halt Booker, ich habe ihn auch immer nur Booker genannt, und man kriegt am Anfang halt das Angebot, besorgt das Mädchen und dann kannst du dich von deinen Schulden frei laufen. Genau, Elizabeth. Und man ist unterwegs in der Wolkenstadt Columbia. Oder Columbia. Und das ist im weitesten Sinne am Anfang halt eine sehr schöne Stadt und man kommt da auch, glaube ich, rein über so eine Art Taufbecken, also durch so eine Wasserszene. Also, und es gibt in dieser Stadt auch sehr viele religiöse Symboliken und auch das Spiel arbeitet sehr viel so mit diesen religiösen, also nicht Textverweisen, sondern Symbolverweisen, aber auch quasi irgendwie Referenzen, nennt man das ja. Und es gibt aber, das haben die auch sehr gut rausgearbeitet, eine Szene auf einem Jahrmarkt, weil man schaut sich erstmal die Stadt schön friedlich an und kann es so ein bisschen genießen und eigentlich ist das eine perfekte Harmonie. Nur dann gibt es diese Jahrmarkt-Szene, wo man ein Los gewinnt, also man gewinnt einfach die Möglichkeit auf ein schwarzes Pärchen ein Baseball zu werfen. Also sie sind auf einer Tribüne ausgestellt und da ist ein weißer Mensch mit dabei, der so ein bisschen diese Moderation übernimmt, sich auch über die lustig macht und so weiter und einen dann fragt, von wegen, werfen Sie jetzt den Ball oder nehmen Sie Ihren Kaffee lieber schwarz? Und auch schon vorher irgendwie rassistische Sprache bedient im Sinne von, dass er eine Frau im Publikum als das schönste weiße Mädchen und so weiter bezeichnet. Also ab dem Punkt ist halt irgendwie klar, okay, diese Harmonie, das ist, finde ich, auch ein sehr schönes Stilmittel von Bioshock an der Stelle da, dass sie halt auch herausarbeiten, diese Vorstadtsidylle, die man ja vielleicht auch in Amerika immer so als Klischee, jedenfalls in der Darstellung von Amerika hat, und diese bürgerliche Gesellschaft, die so als rein und toll dargestellt wird, deren Makel aber ja eigentlich ist erstens, dass sie halt eine homogen weiße Gesellschaft ist, die Schwarze dezidiert ausgrenzt und halt auch einfach rassistisch ist an der Stelle und menschenverachtend. Genau, und dann hat man halt die Möglichkeit, sich zu entscheiden, den Ball zu werfen oder nicht. Egal, wenn man sich entscheidet, gibt es dann halt eine gewalttätige Auseinandersetzung und ab da beginnt auch quasi der actionreiche Teil des Spiels, beziehungsweise also ab da ist man quasi auch an Kämpfen und so weiter involviert. Das ist aber so ein erster Bruch mit der Harmonie am Anfang. Genau, und was die beiden halt im Artikel machen, ist, dass sie halt diese ganzen Elemente halt beschreiben. Also einmal diese Jahrmarktszene, sie sprechen von dem Order of the Raven, hieß es. Das ist so eine Art Ku Klux Klan Revisited. Haben sie auch sehr schön herausgearbeitet, fand ich. Der Ku Klux Klan ist ja weiß gekleidet mit roten Streifen, Symbolik für Blut. Und der Raven Club da quasi, die sind blau gekleidet. Es sind also auch farblich ganz spannende Symboliken mit dabei. Und es gibt halt einen Propheten, der dann halt auch irgendwie dargestellt wird im Kampf mit, also Lincoln wird zum Beispiel verteufelt, ja, als jemand, der auch gegen die Sklaverei und so weiter war. Und also diese ganzen vielen Elemente, da könnte man jetzt irgendwie ewig weiter drüber reden, haben sie halt gut rausgearbeitet. Was sie aber machen, ist nochmal darüber hinaus, dass sie dann quasi fragen, was will uns aber Bioshock an der ersten Stelle damit sagen. Es gab auch ja auch damals die Diskussion, als es rausgekommen ist, ist das Spiel rassistisch, ist es antirassistisch, ist es deskriptiv einfach nur irgendwie beschreibend, ist es eine Satire, ist es so okay, kann man das so machen? Und aber das, was das diskutieren sie weniger, sondern sie sagen halt, es gibt halt am Anfang gibt es diese Szene und es gibt halt auch viele, also ich kann mich halt daran erinnern, es ist so, dass man oft in solche Szenen kommt, wo man halt an so Ausstellungsstücken quasi unterwegs ist und dann nochmal zum Beispiel, wie gesagt, dann irgendwie George Washington wird als Heiliger dargestellt und Lincoln irgendwie mit Hörnern und so weiter und darüber halt immer mal wieder solche Referenzen sieht und so weiter. Aber die beiden haben halt auch gesagt, ab einem bestimmten Punkt lässt einen das Spiel so alleine. Also während man am Anfang das Gefühl hat, vor allem hatte ich das damals auch in dieser Jahrmarktszene, dass das Spiel sehr sich gegen solche Umgangsweisen mit Menschen stellt, das bleibt es aber nicht. Sondern es gibt ja dann auch die Vox Populi, quasi die Widerstandsbewegung, die dann aber auch nicht komplett am Ende des Spieles dasteht als die Guten, sondern es löst sich dann irgendwann auf und sie haben halt auch gesagt, es gibt dieses Zitat von DeWitt und nicht DeVille: The only difference between Comstock, also quasi der Prophet, also oder der Hauptrassist, nennen wir ihn mal so, und Fitzroy, die Anführerin des Widerstands, is how you spell the name. Also im weitesten Sinne, die Rassisten und die Widerständler, die Weißen und die Schwarzen, das ist im Endeffekt das Gleiche, das sind Leute, die Gewalt anwenden. Und da gibt es keine Differenz. Und beide sind quasi autoritäre Führer und Führerin von halt irgendwie Gruppen. Aber beide haben halt nicht der Wahrheit letzten Schlusses. So. Wo ich auch denken würde, das kann man auch an dem Spiel kritisieren, dass es dann doch mit so einer Antwort kommt, weil ich hätte auch gesagt, so, dass man den Spieler eher Fragen zurücklässt an der Stelle und nicht mit solchen Aussagen noch kommt. Wäre spannender gewesen. Sie haben aber auch gesagt, dass das Spiel insgesamt an bestimmten Punkten einfach Fragen zurücklässt, was halt auch mit der Entwicklung innerhalb der Geschichte von des Spieles zu tun hat. Zum Beispiel, es gibt ja noch so eine, das kann man spoilerfrei eigentlich sagen, noch so eine Art Paralleldimension, wo man ja auch quasi, also Elizabeth hat ja Zugriff auf zum Beispiel Gegenstände aus dieser Dimension und dann kann man halt irgendwie so zum Beispiel ein Geschütz irgendwo hinstellen und so weiter, dass das ja auch noch mit dazu kommt und so weiter. Also deswegen ist es auch okay, dass Bioshock das auch nicht alles abdecken kann und ich würde auch noch ergänzen, nur weil Booker das so sagt, muss man das ja auch selber auch nicht so denken. Das ist ja auch eine legitime Aussage dann vielleicht von der Figur, die sich innerhalb dieses Konflikts auch nicht entscheiden kann. Das heißt ja nicht, dass der Spieler, die Spielerin das ähnlich sehen muss. Kann man aber auch kritisieren. Ich fand das auch bei, nur zum Vergleich, bei Unity relativ bescheuert, dass die so einen antirevolutionären Gestus da die ganze Zeit reingebracht haben, anstatt dass sie den Spieler, Spielerin einfach mal selber denken lassen, was man da am Ende so denkt.
Ich fand deine Analyse sehr überzeugend, oder auch die Analyse, die du jetzt vorgestellt hast von den beiden.
Ja,
ich habe da, also es ist zu lange her, dass ich Bioshock Infinite gespielt habe, als dass ich dazu jetzt was Kompetentes sagen könnte.
Ich muss dazu noch den Disclaimer bringen. Ich fand es damals so gut, dass ich ab der Hälfte, weil ich habe das damals aus der Videothek ausgeliehen, gesagt habe, ich bringe es jetzt zurück und ich spiele es irgendwann nochmal in Ruhe bis zum Ende durch. Also ich kenne das Ende nicht.
Ach so, okay.
Kann dementsprechend ein bisschen was dazu sagen und habe mich auch ein bisschen damit beschäftigt, aber und ich habe jetzt auch so ein bisschen meinen O-Ton und den vom Artikel vermischt, aber Den Artikel gibt es ja im Internet. Ich kann ihn nur sehr empfehlen. Ist, wie gesagt, relativ lang. Aber wer Bioshock auch noch nicht kennt oder sich noch nicht so sehr intensiv mit der Darstellung von Rassismus in Bioshock beschäftigt hat, kann ich nur empfehlen. Lest euch das durch. Und ich finde es schön, dass Eugen Pfister da Leuten die Möglichkeit gibt, auf dem Blog zu publizieren. Auch das kann man an der Stelle ja auch nochmal loben.
Dann machen wir mal Nummer 5, oder?
Ach, hast du noch was?
Ich habe noch was. Und zwar eine Geschichte, die eigentlich aus 3 Videos besteht. Nämlich Jimquisition, Exposure, A Tale of Casinos and SEO Juice and Paul Ryan, Not That One, von Jim Sterling. Wir sprechen hier von, das sind insgesamt 3 Videos, die im Laufe der letzten Wochen rausgekommen sind. Das aktuelle, Paul Ryan, Not That One, ist von der vergangenen Woche. Und ich dachte, vielleicht können wir mal über das herausragende journalistische Engagement von Jim Sterling sprechen. Kennst du die Jimquisition? Als Format?
Also ich kenne Jim Sterling auch nur in der Funktion als Bedrohter von Todesdrohungen.
Ah, okay. Also Jim Sterling, Games-Journalist, Koryphäe, vor allem auch bekannt durch dieses ja doch exzentrische Format Jimquisition. Steht er an so einem Pult und spricht über jeweils über ein Thema, das er ausgesucht hat. Er hat auch so ein bisschen so einen Personenkult um sich herum aufgebaut, ja. Jim Sterling ist eine berühmte Koryphäe.
Ein weltlicher Comstock.
Sozusagen, ja.
Naja, aber so ist ähnlich, kein Rechter.
So ähnlich, ja, nein, absolut nicht. Aber also so ähnlich ist es ästhetisch aufgebaut.
Ja,
und,
ja, kann man ja auch mit spielen.
Er hat also diese 3 Videos gemacht, die ich gerne herausstellen würde. Insbesondere jetzt auf das letzte bezogen. Das kam nämlich jetzt in dieser Woche. Und zwar hat er sich befasst mit den Machenschaften einer Games-Seite namens Brash Games. Das ist eine Plattform für Spielerezensionen, betrieben von einem gewissen Paul Ryan. Not That One, wie Jim Sterling immer betont. Es gab einige Hinweise von ehemaligen Autoren, die also eklatante Probleme oder also Kritik an der Vorgehensweise des Chefredakteurs Paul Ryan aufgezeigt haben.
Ach, das ist die Geschichte.
Dazu gehört unter anderem, dass die Autoren nicht bezahlt wurden, sondern ihnen stattdessen eine öffentliche Präsenz versprochen wurde. Exposure. Das war sozusagen das erste Video von Jimquisition, wo er das angekreidet hat. Denn nachdem die Autoren das Team von Brash Games verlassen haben, die haben Rezensionen also geschrieben, wenn die das Team verlassen haben, wurden ihre Namen aus den Artikeln entfernt. Und das war einfach nur so ein Brash Games Redaktionsaccount. Das heißt, die versprochene Exposure, die öffentliche Aufmerksamkeit, war damit komplett zunichte. Außerdem wurden scheinbar Zahlenwertungen, ja, also Zahlenwertungen von Spielen auch verfasst, die wurden scheinbar willkürlich geändert von dem Chefredakteur. Ganz interessant, auch einer der Autoren, die dort gearbeitet haben, hat in seiner letzten Rezension, als er sozusagen schon, als er wusste, dass er weggeht von Brash Games, hat er die Seite selbst, Brash Games, im Artikel der Rezension zu einem Spiel, das damit nichts zu tun hatte, ganz scharf kritisiert, hat es sozusagen in den Fließtext eingebaut. Ja, verstehst du, was ich meine?
Nee, verstehe ich gerade
nicht. Also der hat eine Rezension geschrieben zu einem Spiel.
Ja.
Und hat dann in die Rezension, in einen Absatz, eine ganz scharfe Kritik an Brash Games eingebaut. Auf Brash Games selbst. Ja?
Jemand hat eine Rezension zu einem Spiel
auf Brash Games geschrieben.
Genau, und hat dann aber innerhalb des Artikels quasi wie in ein trojanisches Pferd.
Genau. Genau, ganz scharfe Kritik an Brash Games
so, dass formuliert. Es unter dem Radar gelaufen ist, weil niemand diesen also die Rezension erstmal vorgelesen hat, aber die Leute, die Rezession gelesen haben, festgestellt haben, okay,
genau.
Hier ist was, das hat nichts mit dem Artikel zu tun.
Genau, sehr schlau. Und das besonders Subversive daran war eben auch noch, dass die Zahlenwertung unter dieser Rezension tatsächlich geändert wurde, nachträglich. Scheinbar von Paul Ryan, ohne dass dieser den Fließtext überhaupt gelesen hat. Ansonsten wäre ihm nämlich aufgefallen, dass da jemand in die Rezension ganz scharfe
Kritik geschrieben hat. Also nicht nur ein trojanisches Pferd, sondern auch noch Booby.
Wie heißt das? Booby-Trap. Und das ist, also darüber hinaus noch, es gab noch auf Brash Games dann also nicht deklarierte Werbung von digitalen Casino-Betreibern in Artikeln, in denen es eigentlich um was ganz anderes geht. So dass dann Paul Ryan irgendwelche Deals gemacht hat mit also digitalen Casino-Spielen-Betreibern und dann also in Artikeln immer dazu angehalten war, auf diese Spiele hinzuweisen, auch wenn es nichts damit zu tun hat, was teilweise zu absurden Formulierungen und Gedankensprüngen geführt hat, die mit qualitativ hochwertigem Journalismus überhaupt nichts zu tun haben.
Stefan, 2 Fragen.
Ja, bitte.
Ist die Seite noch online? Und zweitens, warum machen wir das nicht so? Nein, es geht ja gar nicht.
Also Brash Games, ich weiß nicht, ich glaube, die sind noch online.
Ja, aber also die können sich doch nach so einem Schlag nicht mehr erholen.
Ja, pass auf, die Geschichte geht ja noch weiter. Es geht ja erst richtig los.
Oh Gott. Aber warte. Ich hole mir kurz Popcorn und beachte die Kommentare.
Genau, also das Ding ist, Paul Ryan hat dann, nachdem diese Jimquisition online ging, Jim Sterling hat ja eine große Zuhörerschaft, auch, ne? Eine große Zuschauerschaft, hat er seinen eigenen Namen aus dem Impressum gestrichen und aus allen Artikeln und durch ein Pseudonym ersetzt von einer Person, auf die es laut Jim Sterling keine Hinweise gibt, dass sie überhaupt existiert. Und Jim Sterling hat aber auch, der hat nicht aufgehört, der hat weitergemacht. Ja, der hat weitergebohrt. Bitte?
Wo wurde Jim Sterlings Name wurde wo?
Nein, also der Name von Paul Ryan, der Betreiber von Brash Games,
ja,
hat selbst seinen eigenen Namen aus dem Impressum gelöscht und auch aus den Artikeln und durch ein Pseudonym ersetzt,
weil er dann
keine Verweisung
Position mitbekommen hat. Okay.
Genau, ja, weil die
ich
Kritik
lauter wurde. Ich brauche ein Organigramm für diese Geschichte.
Das ist eine tolle Geschichte.
Warte, ich bastel eine Mindmap.
Das ist Krieg und Frieden. Also die Kritik an Paul Ryan, auch an Brash Games, wurde lauter. Scheinbar gab es Hinweise darauf, dass auch Paul Ryan ähnliche Verfahrensweisen schon bei Vorgängerplattformen angewandt hat. Und Jim Sterling hat sich nicht entmutigen lassen. Der hat weitergemacht. Der hat die Casino-Betreiber aufgedeckt, hat mit den Casino-Betreibern selbst auch einfach einen eigenen Deal abgeschlossen und hat dann den Gewinn, den Jim Sterling selbst gemacht hat, an eine Charity gegen Spielsucht gespendet. Und letztendlich war es dann so, dass nach dem zweiten Video nach der zweiten Jimquisition zu diesem Thema Paul Ryan ein Statement verfasst hat. Vorher hatte er sich nicht zu Wort gemeldet, nur ehemalige Autoren. Dann hat Paul Ryan selbst ein Statement veröffentlicht. Und jetzt kommt's. In diesem Statement entschuldigt er sich zwar eingangs für das Verhalten, für die Vorgehensweise, allerdings greift er auch alle Kritiker scharf an, versucht Schuld von sich abzuweisen, bringt auch ein, irgendwie, dass er im Rollstuhl sitzt. Ja, was irgendwie auch, wo also Jim Sterling sagt, eine ganz schöne Formulierung, er hat noch nie ein Bild von Paul Ryan gesehen, er weiß nicht, wie der Typ aussieht, er weiß auch nicht, dass der im Rollstuhl sitzt und wusste das auch nicht. Und seine Meinung bezüglich dieser Vorgehensweise, dieser Unternehmenspraktik, ändert sich halt auch null aufgrund der Tatsache, dass Paul Ryan scheinbar im Rolli sitzt. Und das Schärfste ist nämlich, dass Paul Ryan dann in seinem Statement ehemalige Autoren, ja, er benennt in seinem Statement ehemalige Autoren namentlich und spricht öffentlich über deren psychische Erkrankungen, was, wie Jim Sterling herausstellt, das ist nicht nur einfach nicht okay und nicht cool, sondern das ist tatsächlich illegal. Also du darfst nicht irgendwie einfach die gesundheitliche Verfassung von anderen Leuten irgendwie öffentlich diskutieren.
Vor allem sind das jetzt, also die sind ja nicht nur Autoren gewesen, sondern Angestellte ohne Bezahlung. Du darfst auch nicht, also Informationen, die du über deine Angestellten erhalten hast, darüber, dass sie bei dir gearbeitet haben, nicht öffentlich breitreten. Und ich weiß nicht, wie es in Amerika ist. Ist es in Amerika?
Jim Sterling ist doch England. Ich glaube, es ist in England, ja.
Genau, in England. Wie es da ist, aber in Deutschland darfst du zum Beispiel auch nicht deine aktuellen Arbeitnehmer bei dem neuen Arbeitgeber anschwärzen, wie schrecklich die dann sind, sodass sie da keinen Job mehr bekommen haben. Und ich würde sagen, das läuft in diese Richtung.
Und also
und vor allem ist das Rufmord.
Ja, vor allem, das Ding ist doch, also die Sache ist ja, also man könnte so viel mehr noch über diese, das war jetzt stark verkürzt, das hat so viel Würze.
Warte, ich will Popcorn. Wenn also, es nicht so traurig wäre um die Leute, die davon betroffen sind.
Also tatsächlich ist es scheinbar auch so, einer dieser Autoren, die da angesprochen wurden, hat sich dann auch zu Wort gemeldet. Er hat gesagt, dass er oder ich glaube sie nicht okay, also absolut nicht okay findet, dass da irgendwie öffentlich über deren psychische Erkrankung gesprochen wird, weil das einfach nichts in der Öffentlichkeit zu suchen hat. Und diese Autorin hat auch gesagt, dass sie selbst nie mit Paul Ryan darüber gesprochen hat, sondern dieser scheinbar, also es lag auch hier dann scheinbar Jahre zurück, dieser scheinbar irgendwie in ihren Social Media Feeds gewühlt hat, in alten irgendwie Facebook-Posts und so weiter und irgendwie Twitter-Posts und dadurch rausgefunden hat, dass die Person eine psychische Erkrankung hat und das dann öffentlich gemacht hat sozusagen. Ja, und das ist halt, das ist wirklich eine ganz schlimme, aber auch unheimlich unterhaltsame Geschichte, Jim Sterling ermuntert jetzt in seinem bislang aktuellen Video von dieser Woche auch zu einer Sammelklage gegen Paul Ryan von den ehemaligen Autoren, sagt, er wird die Sache unterstützen, er wird irgendwie auch noch das dann gegebenenfalls da finanzielle Unterstützung leisten. Ich finde es einfach schön, dass Jim Sterling ist es hier wirklich wichtig, ein Exempel zu statuieren. Das ist jetzt nur ein Fall von vielen, vielen mehr, die es gibt. Aber er hat sich daran wirklich verbissen und hat sich vorgenommen, diesen Paul Ryan und Brash Games wirklich zu ruinieren aufgrund der Praxis, die die an den Tag gelegt haben. Und er hat überdies eine positive Botschaft, die besonders auch Leute interessiert, vielleicht euch da draußen, aber auch die uns auch vielleicht betrifft, Leute, die irgendwie im Games-Journalismus aktiv sind oder aktiv sein wollen. Jim Sterling gibt allen aufstrebenden Autoren den Rat, sich nicht auf solche Beschäftigungsverhältnisse einzulassen. Es muss schon wirklich, es muss wirklich ein gutes Angebot sein, es muss wirklich viel dabei rumspringen, wenn man nicht bezahlt wird. Er hat gesagt, so lasst euch darauf nicht ein, dass ihr jetzt irgendwo dann da beschäftigt seid, wo ihr nicht bezahlt werdet und wo man sagt, ihr bekommt irgendwie öffentliche Aufmerksamkeit und Exposure. Der
stimmt auch.
Ja, Tobi will gerade gehen. Ja, aber pass auf, Tobi, die musst mir auch bis zu Ende zuhören. Denn er sagt auch, dann lieber, bevor man sich jetzt auf eine Plattform einlässt, wo man nicht bezahlt wird, wo man letztendlich ausgebeutet wird, gegebenenfalls noch in solche Maschinerien gerät, irgendwie, also schmutziger Umgang mit Werbung, mit ehemaligen Mitarbeitern und sowas, dann lieber eigene Plattformen machen. Und das machen wir ja im Grunde.
Ja, das war auch nicht ernst gemeint. Ja, dann lass uns doch lieber unsere Plattform weiter.
Also ihr findet diese Jim Sterling-Videos auch alle jetzt in den Shownotes, die drei Videos. Die sind super unterhaltsam zu schauen. Spannende Geschichte. Ich bin gespannt, ob da noch was kommt. Ich nehme fast an, dass das nicht so sein wird, außer vielleicht eine Klage.
Ich war noch mal überlegen, ob wir noch einen Award verleihen. Also wenn die Geschichte wirklich so stimmt, ich bin ja auch da immer noch auch immer kritisch und höre gerne die andere Seite und ich höre das ja jetzt zum ersten Mal, aber wir können ja auch mal den Douchebag of the Year verleihen. Naja, aber mal gucken, was da noch so kommt.
Habe ich noch was und zwar Nummer 6. Letzter Artikel jetzt, den ich dabei habe, ist kein Artikel, sondern nur ein kurzer Hinweis. Feminist Frequencies Follow-up to Tropes vs. Women in Video Games is The Freak Show von Susanna Polo, polygon.com. Gerade letzte Woche, Tobi, haben wir ja über das Ende von Tropes vs. Women in Video Games gesprochen. Mhm. Und diese Woche schon ist das neue Format von Feminist Frequency gestartet. The Freak Show, also Freak geschrieben F-R-E-Q, wie Frequency, ist eine Videoreihe, die sich mit der Repräsentation von Race, Gender und Sexuality in der Popkultur befasst. Die erste Episode ist bereits veröffentlicht und untersucht das Phänomen des Whitewashings, also von klassischem Blackfacing bis hin zu den noch immer sehr weit verbreiteten Besetzungen eigentlich asiatischer oder schwarzer Figuren durch weiße Schauspieler. Das ist nur der kurze Hinweis darauf. Es wird sicherlich auch um Games in diesem Format zu einem gewissen Zeitpunkt gehen, aber es ist einfach eine breit gefächerte Kritik, die sich jetzt nicht mehr nur auf Gender und Sexuality beschränkt, sondern auch Race mit einbezieht. Das war die Presseschau.
Ja, ich habe noch ein was daran eigentlich ganz gut anklingt, was kein Teil der Presseschau im weitesten Sinne ist, sondern einfach nur ein Hinweis. Wurde nämlich ja gerade von Gender und ja auch irgendwie Sexuality gesprochen hast. Ich habe das im Vorhinein bei dir angekündigt. Dementsprechend hoffe ich, dass du jetzt nicht überrascht bist. Und zwar würde ich gerne an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, nachdem ich jetzt hier so viel rumgeblödelt habe, ist mir das jetzt aber ganz ernst. Und zwar, es gibt momentan die Problematik in Tschetschenien, dass es Pläne gibt und nicht nur Pläne, sondern auch Umsetzungen. Also den Versuch zumindest, aktuell ist es noch der Versuch, ich hoffe, sie scheitern damit, die Homosexuelle und das, also Menschen, die als homosexuell irgendwie kodiert werden, also noch darüber hinaus Leute, die sich bekennen, ja, auszulöschen, zu vernichten. Man könnte darüber jetzt diskutieren, kann man das als Genozid, als Homozid oder wie auch immer man jetzt die passende Beschreibung dafür finden würde, nennen. Aber im Endeffekt werden Menschen
Massenmord auf jeden
Massenmord,
Fall.
Also werden Menschen verfolgt, gefoltert, bedroht, können sich nicht frei bewegen, wenn sie als Homosexuelle also es gibt Folterlager und so weiter, und es gibt jetzt glücklicherweise, muss man sagen, nicht nur diese Situation, sondern es gibt auch Menschen, die was dagegen tun, die im Untergrund ein Netzwerk aufgebaut haben, Leute, die versuchen, Leute aus dem Land zu schaffen, Leute, die versuchen, Leuten, die irgendwo Gerichtsverfahren haben so und so weiter oder schon in irgendwelchen Lagern sitzen, juristischen Beistand zu helfen und so weiter und so fort. Ich kann mir auch vorstellen, dass Leute irgendwie versteckt werden, aber auch das alles kostet ja irgendwie Geld, und es gibt verschiedene Seiten, wo man spenden kann. Es gibt aber zum Beispiel auch eine Avas-Kampagne dazu. Ihr findet es auf secure.avas.org. Ich verlinke nochmal den konkreten Beitrag dazu, und es ist an der Stelle nicht nur irgendwie eine Petition, wo man ja auch manchmal denken kann, okay, ich unterschreibe das, passiert da was? Wahrscheinlich nicht. Die Leute, die das lesen, interessieren sich eh nicht dafür, weil es wurde dazu ja auch kommentiert, in Tschetschenien gibt es keine Homosexuellen, also wir können keine Leute foltern und umbringen, die es nicht gibt, was ich sehr zynisch und auch ekelhaft empfinde. Genau, aber auf dieser Seite, die ich gerade genannt habe, gibt es nämlich auch die Möglichkeit, wie gesagt, zu spenden, sodass es vielleicht die Möglichkeit gibt, mal 5 € oder so abzudrücken. Und wenn viele, viele Leute das tun, ist vielleicht einiges an Geld da, um die Leute dazu unterstützen. Genau, das wäre schön. Falls ihr irgendwie jetzt beim letzten PlayStation Store ein bisschen Geld gespart habt, könnt ihr vielleicht überlegen, was habe ich da jetzt gerade gespart für ein Spiel, ne, was ich normalerweise im vollen Geldpreis bezahlt habe, oder falls ihr demnächst mal wieder irgendwie was spart, dass ihr das Geld dann vielleicht dafür nutzt. So habe ich das jetzt jedenfalls gemacht, dass ich einfach gedacht habe, komm, die 10 €.
Vielleicht gibt es ja auch wieder solche
Battlefield, die ich Battlefront.
Es gibt ja noch so, es gibt ja solche Aktionen, haben wir in der Vergangenheit auch schon ein oder andere Mal darauf hingewiesen, Spendenaktionen, also wo auch dezidiert Entwickler und Publisher ihre Spiele irgendwie zur Verfügung stellen und der Kaufpreis davon dann an Hilfsorganisationen für Leute geht, die bedroht sind. Und das finde ich eine sehr noble Sache, und es wäre schön, wenn es da in der Richtung auch was gäbe. Ich weiß nicht, wie effizient das ist, aber es wäre jedenfalls.
Ich hoffe auch, dass das Geld ankommt, und also lieber gerade versuchen. Und also die Problematik, die ich daran halt gerade auch sehe, es gibt halt so diesen 4-Wochen-Plan, und es gibt schon die entsprechenden Bilder, und wobei man aber auch viel einfach nicht erfährt aus Tschetschenien, weil halt auch entsprechend das totgeschwiegen wird.
Die Regierung streitet nach wie vor ab.
Die Regierung streitet nach wie vor ab und so weiter, und Informationen sickern halt immer so ein bisschen durch. Es gibt ein paar Bilder, wo man irgendwie sieht, wo Leute irgendwie drangsaliert werden und so weiter. Das gab es damals ja auch schon irgendwie in Russland von Leuten, die zu Hause aufgespürt wurden und so weiter. Also und dann gab es auf einmal irgendwelche YouTube-Videos, wo Leute irgendwie misshandelt wurden und so weiter, und sowas gibt es teilweise halt auch schon zu finden.
Zumal auch Amnesty International ja auch darüber berichtet, und ich glaube, Amnesty International ist jetzt eine eigentlich relativ verlässliche Organisation.
Ja, aber auch Sigmar Gabriel, so unsympathisch wie man ihn sonst finden kann, hat sich dazu schon geäußert. Es gab einen Zeitartikel dazu, also das ist jetzt keine irgendwie, also in meiner Wahrnehmung nach jedenfalls keine irgendwie, da ist irgendwas und es ist irgendwie eine Verschwörung und jetzt hier Avas zockt die Leute ab, sondern es scheint ein reales Problem zu sein, und wir haben ja insgesamt halt mittlerweile auf unserem Planeten einen massiven Rechtsruck und halt massive menschenfeindliche Entwicklung. Die Ehe für alle ist ja auch irgendwie in Amerika wieder abgeschafft worden und lauter solche Geschichten.
Hast du so, eigentlich?
Also ich finde es, also Tschetschenien ist gerade so ein bisschen die Spitze des Eisbergs der Unmenschlichkeit, also quasi die
Ich frage mich so ein bisschen, wie das dazu kam, dass es jetzt so also ich weiß natürlich, klar, um die Homophobie in Russland insgesamt, und frage mich allerdings auch, also wie es jetzt dazu kam, dass es jetzt auf einmal so konkret wurde. Also ich weiß nicht, ich kenne mich da einfach nicht so gut aus mit der nationalen Politik dort, ob da, also es muss ja eine bestimmte Motivation geben, dass es jetzt so stark wird. Und da das Ganze durchschaue ich einfach noch nicht so richtig, diese Geschichte. Weil es weil es ja auch totgeschwiegen wird, weil es auch irgendwie, weil es keine Kommentare dazu gibt, weil es irgendwie bestritten wird. Und
deswegen meinte ich ja auch schon so. Also es wäre auch natürlich wichtig, irgendwie bestimmte Dinge auch analytisch und theoretisch schon irgendwie mal zu klären, damit man auch eine Begrifflichkeit hat, dass man halt auch sagen kann, hey, das ist ein Feld unter Genozid, auch wenn jetzt hier keine Volksgruppe definiert worden ist, irgendwie im Sinne von, hier sind die Herero und die bringen wir jetzt alle um, dann wäre das relativ klar, aber darum, das ist auf der einen Seite, ist es als Waffe der Kritik und so weiter immer irgendwie sinnvoll, Begriffe und so weiter zu definieren, aber ich habe gerade erstmal die Perspektive.
Erstmal helfen direkt, ne?
Genau, erstmal irgendwie Gelder, die Leute aus dem Land schaffen oder irgendwie verstecken, aber wahrscheinlich am besten irgendwie Grenzen auf und die Leute halt irgendwie hier unterbringen oder sonst wo sie halt gerne hin möchten, als dass die da halt irgendwie in Lager gebracht werden, umgebracht. Also, weil es wird halt tatsächlich von Auslöschung und so weiter berichtet und es klingt halt schon nach Massenmord und nicht irgendwie, wo man auch sagen könnte, da muss man direkt was tun, aber es geht nicht darum, dass Leute irgendwie jahrelang in Gefängnissen sitzen oder sondern halt auch gefoltert werden und so weiter und man halt da tatsächlich gerade einen sehr hohen Handlungsbedarf hat. Genau, vielleicht ansonsten, wenn ihr gerade irgendwie kein Geld über habt, guckt vielleicht, was ihr sonst irgendwie machen könnt. Ihr könnt das Ganze ja auch irgendwie weitertragen, die Informationen. Ihr könnt irgendwie auch ansonsten irgendwie, das ist auch ein Thema, was zum Beispiel wahrscheinlich Leute, die hier quasi homosexuell sind, betrifft, weil das ist natürlich auch was einen...
Ja, nicht nur das, es betrifft alle Menschen.
Nein, ich meine, betrifft im Sinne von, was einen auch aufrütteln und halt auch selber irgendwie belasten kann, weil man sich dann auch nochmal eher betroffen fühlt. Das ist
besonders, ja.
Also da, wenn ihr jetzt euch da nicht engagieren wollt, es ist eh immer gut, sich gegen Homophobie zu engagieren, Leuten, die homosexuell sind oder auch ansonsten Menschen beizustehen in solchen diskriminierenden Situationen und dann schaffen wir vielleicht eine bessere Welt und können uns vielleicht mehr mit schönen Spielen auseinandersetzen als mit so etwas.
Man kann das ja auch tatsächlich, das ist jetzt zwar natürlich, hilft den Menschen in Tschetschenien tatsächlich wenig, aber ich glaube auch, dass es dass solche Ereignisse, also Eskalationen dieser Art, umso mehr die Notwendigkeit aufzeigen, im Alltag, auch jetzt hier in Deutschland, wo einfach irgendwie Homosexuelle nicht irgendwie in irgendwelche Lager gesperrt oder gefoltert oder getötet werden, trotzdem im Alltag mit einem geschärften Blick darauf zu schauen, wo Leute sich irgendwie abfällig gegenüber Homosexuellen äußern. Kann man jetzt auch auf andere marginalisierte Gruppen beziehen. Ja. Und insofern finde ich diesen Appell eigentlich sehr, sehr gut, sehr fruchtbar.
Ja, das ist halt das gute alte Wehret den Anfängen oder wie Büchner sagte, geht euren Phrasen einmal nach. Also die Homophobie, die sich halt auch ja teilweise hier äußert, endet halt dann oft daran, dass man Menschen nicht mehr nur irgendwie beleidigt und anfeindet, sondern dass Todesdrohungen und so weiter sich dann tatsächlich in sowas irgendwann eines Tages gipfeln und dann lieber direkt sagen, hier ist die rote Linie, die wird nicht überschritten.
Vielen Dank, liebe Leute, fürs Zuhören. Ihr hört uns jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de, iTunes und sämtlichen Podcast-Services. Abonniert und bewertet uns. Schreibt gerne irgendwie auch Rezensionen. Das würde mich sehr freuen. Liked unsere Facebook-Seite. Folgt uns auf Twitter. @pixeldiskurs, @stefansimon, @tobiasklöß. Lasst uns Kommentare und Feedback da. Ihr könnt mir auch gerne eine Mail schreiben. simon@pixeldiskurs.de. Und bis nächste Woche.